Ich begrüße euch hier zu einem weiteren Teil der Urlaubsbibelschule und wir haben das hier immer so schön organisiert. Also ich hoffe, dass es schön ist, dass es dann zwei über, das war auch in Ordnung, konnte dann etwas intensiver sein. Das Schöne ist jetzt daran, es ist normalerweise immer ein biblischer Teil. Was sage ich denn sonst noch dazu? Ein unbiblischer? Nee, ein unbiblischer. Buches. Und dann könnte ich sagen, und dann ein anderer Themenbereich aus dem Bereich der Theologie. Und das wird jetzt stärker systematische Theologie sein. Also man unterteilt ja Theologie im Studium in verschiedene Bereiche hinein. Und da gibt es einmal die exegetischen. Das ist das, was ihr dann heute Morgen gemacht habt. Also das heißt, ein biblisches Buch intensiver unter die Lupe zu nehmen, zu sehen, was da drin steht. Und bei den exegetischen Fächern, da gibt es einmal Altes Testament und einmal Neues Testament. Das ist auch nicht zu schwer dann eben zuzuordnen. Und neben dieser exegetischen Arbeit gibt es dann die praktische Theologie. Die werden wir in dieser Woche nicht intensiv besprechen. Praktische Theologie beinhaltet zum Beispiel, wie predige ich, also Homiletik oder Kinderarbeit, Katechetik oder Pädagogik oder Frauenarbeit oder und so weiter. Also das heißt, praktische Anwendung in der Gemeinde, im christlichen Leben, das ist dann praktische Theologie. Und dann gibt es daneben noch die historische Theologie. Da würde ich euch auch gerne etwas weitergeben, ist in dieser Woche aber nicht dran. Historische Theologie ist vor allem Kirchengeschichte, aber nicht nur Kirchengeschichte, auch Theologiegeschichte. Der Unterschied besteht darin, das eine beschreibt, wie der Verlauf innerhalb der Geschichte gewesen ist mit wichtigen Ereignissen. Die Theologiegeschichte beschreibt mehr, wie die Veränderung von bestimmten Überzeugungen stattgefunden hat. Man nennt das in der katholischen Kirche dann auch Dogmengeschichte, weil die katholische Kirche hat ja Dogmen, also Leitlehrsätze formuliert und die sind ja erst im Laufe der Jahrhunderte entstanden. Also das, was heute die katholische Kirche vertritt, hat sie ja nicht vor 1000 Jahren vertreten. Also da müssen wir deutlich unterscheiden. Viele der Dogmen der katholischen Kirche sind sogar erst wenige Jahrhunderte alt, wie zum Beispiel das vielen bekannte Unfehlbarkeitsdogma des Papstes. Ist erst im ersten Vatikanischen Konzil 1870, also in den 70er Jahren, verabschiedet worden. Das heißt, nicht mal 150 Jahre alt. Also das heißt, manche Dinge, die heute typisch zur katholischen Kirche gehören, die werden dann eben in der Dogmengeschichte. Da die Evangelischen ja keine Dogmen haben, nennen die das dann Theologiegeschichte. Also das heißt, die Geschichte der Theologie, wie hat die sich entwickelt. Und zur historischen Theologie gehört dann eben auch noch so etwas wie Missionsgeschichte, was sich dann speziell beschäftigt mit der Entwicklung und Verbreitung des christlichen Glaubens weltweit. Das wäre also auch noch so ein Bereich historische Theologie. Dazu gehört dann auch noch die Konfessionskunde, zumindest zum Teil. Also wie sind die Konfessionen entstanden? Und das ist allerdings auf der Grenze dann zu dem Bereich der systematischen Theologie. Also systematische Theologie beschäftigt sich damit, was sagt die Bibel systematisch über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel das Thema Gott, Jesus Christus, Gemeinde, Liebe, Freude, Hölle, Sünde, Erlösung. Und dann geht man nicht nur an einzelne Stellen, sondern versucht so einen Gesamtüberblick über Altes und Neues Testament zu haben. Also die einfachste Form der systematischen Theologie ist, ihr nehmt eine Konkordanz und schlagt dann auf, was steht da unter Freude, und dann seht ihr alle Verse, also nicht alle, aber die meistens die ausgesuchten, die über Freude im Alten und Neuen Testament drinstehen. Das ist dann systematische Theologie. Zur systematischen Theologie gehört dann auch noch die Ethik. Also denn die Dogmatik, das nennt man das, Dogmatik, also nicht Dogmengeschichte, sondern Dogmatik, ist dann das, was ich gerade gesagt habe, einzelne Lehren und Aussagen der Bibel im Zusammenhang dargestellt. Also man könnte es auf den Punkt bringen, was soll ich glauben? Also die Antwort auf das, was soll ich glauben? Das sind ja nicht nur einzelne Bibelverse, sondern du sollst über Gott glauben, dass er die Welt geschaffen hat, dass er unendlich ist, die ganzen Eigenschaften Gottes. Oder was soll ich glauben über Jesus Christus? Das ist systematische Theologie. Und Ethik ist dann die Antwort auf die Frage, was soll ich tun? Also nicht nur, was soll ich glauben? Ich kann ja alles richtig glauben, aber in meinem Leben hat es keine Relevanz. Und Ethik ist dann auch systematische Theologie, aber stärker ausgerichtet auf das, was soll ich tun? Dann gibt es auch noch die Apologetik. Das ist dann nicht, was soll ich glauben, was soll ich tun, sondern wie verteidige ich meinen Inhalt des Glaubens gegenüber Angriffen von außen? Das ist auch systematische Theologie. Und zur systematischen Theologie gehört auch der Bereich, deshalb nehme ich den jetzt ans Ende, mit dem wir uns stärker beschäftigen, jetzt der Sektenkunde. Wobei schon allein der Begriff der Sektenkunde ist heute eigentlich unzulässig. Also das heißt, wären wir jetzt in einem akademischen Seminar, dann würde ich selbstverständlich nicht von Sektenkunde reden. Warum? Das begründe ich gleich auch noch etwas ausführlicher. Wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, liegt es daran, dass der Begriff Sekte heute äußerst unscharf geworden ist. Unscharf heißt, keiner weiß mehr so ganz genau, was man darunter versteht. Denn Sekte sind immer die anderen. Und dann merkt man ja, das ist dann eben ein bisschen zu vereinfacht. Also ich habe bisher noch keinen Sektierer getroffen, der hat gesagt, ich gehöre zu einer Sekte. Also ihr könnt gerne mal zum Zeugen Jehovas, zu einem Mormon, zu sonst irgendjemand gehen, fragen, gehören Sie zu einer Sekte? Nein, nein, das nicht. Also, weil Sekte ist heute zu einem Kampfbegriff geworden, zu einem Begriff der Diffamierung. Das heißt, das füllt, lässt sich nicht mehr neutral füllen. Genauso ist es ja auch mit anderen Begriffen ergangen. Also manche Begriffe, die werden dann so ausgeweitet, ausgelutscht, könnte man sagen, dass sie nichts mehr bedeuten. Ein ähnlicher ist der des Fundamentalismus. Fundamentalismus als Kirchengeschichtler, der ich ja auch bin, würde ich sagen, Fundamentalismus ist ein historisch genau fassbarer Begriff. Das ist nämlich eine Bewegung, die ist entstanden von amerikanischen Evangelikalen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die haben eine Schriftenreihe herausgegeben über etwa 10 Jahren und diese Schriftenreihe nannte sich The Fundamentals. Und in diesen Fundamentals, also englischsprachige Zeitschrift, da wurden einige Glaubensgrundlagen, die ihnen besonders wichtig waren, in Abgrenzung zur Bibelkritik, die wurden besonders herausgearbeitet. Und aufgrund dieser Zeitschriftenreihe nannten sich dann einige konservative Evangelikale, wir sind Fundamentalisten, wir vertreten dieses Fundament, was in diesen Zeitschriften gezeigt worden ist. Und diese Bedeutung, die hat es über 40, 50 Jahre gegeben, die hat allerdings kaum jemand interessiert. Hättet ihr in den 50er, 60er Jahren jemand gefragt, Fundamentalisten? Die meisten Leute hätten euch gar nicht gesagt, was ist denn das? Keine Ahnung. Also heute kommt uns das komisch vor, weil uns der Begriff so vertraut ist. Aber dieser Begriff ist eigentlich erst vertraut worden Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und zwar insbesondere dadurch, dass er eben immer unschärfer wurde. Er wurde dann nämlich nicht mehr auf diese einzelne Gruppe der Evangelikalen gemünzt, sondern er wurde dann übertragen auf andere religiöse Bewegungen und am bekanntesten geworden ist er durch die Übertragung auf islamische Gruppen. Das sind die Fundamentalisten, das sind die Salafisten. Ich meine, wer wusste für euch vor 10 Jahren, was Salafisten sind? Aber jetzt weiß das fast praktisch jeder Deutsche, beziehungsweise jeder Deutsche meint es zu wissen. Denn wenn ich jetzt etwas mehr nachbohre und dann sage mal, ja, wann sind die Salafisten entstanden? Was sind genau ihre Grundlagen? Sind es Sunniten? Sind es Schiiten? Also wenn ich jetzt ein bisschen genauer nachfrage, würdet ihr wahrscheinlich der ein oder andere zumindest auch schnell an Grenzen kommen. Also der Begriff des Fundamentalismus ist ausgeweitet worden und damit zum Teil unbrauchbar geworden. Und genauso ist es auch dem Begriff der Sekten ergangen. Also auch der Begriff Sekte hatte ursprünglich eine eng umrissene Definition. Die ist heute allerdings so nicht mehr vertretbar, weil sie in der großen Breite der Diskussion so nicht mehr wahrgenommen und gebraucht wird. Also auch der Begriff Sekte ist verändert worden. So gibt es dann zum Beispiel hier, das ist eine Übersetzung eines englischsprachigen Buches über Sekten und das nennt sich das große Buch der Kulte. Also im englischsprachigen angloamerikanischen Bereich spricht man von Cults, also von Kulten und insbesondere von destruktiv Cults. Also da sagt man, Kulte ist dann eben alles, was irgendwie religiös ist und dann gibt es die destruktiven Kulte und das sind das, was man ursprünglich als Sekten bezeichnet hat. Das ist im englischsprachigen Bereich weit verbreitet. Im deutschsprachigen Bereich ist da etwas anderes reingekommen. Hier ein neues Buch über Sekten, da findet ihr den Begriff Sekten nicht mehr drauf. Da steht Lexikon christlicher Kirchen und Sondergemeinschaften. Also im deutschsprachigen Bereich ist der Begriff Sondergemeinschaften an die Stelle von Sekte getreten. Und der klingt ja auch gleich viel neutraler. Ne? Also man sagt, gehörst du zu einer Sondergemeinschaft? Du wirst natürlich einmal denken, ja, das klingt ein bisschen komisch, aber wir sagen ja. Aber vielleicht würde mancher von euch auch ja sagen. Weil er sagt, ich gehöre zu einer Mennoniten-Brüder-Baptisten-Gemeinde, muss man sagen, ist irgendwie auch eine Sondergemeinschaft. Es kommt immer darauf an, eben, wovon man das abgrenzt. Sondergemeinschaft klingt hier etwas neutraler, nicht mehr so angriffig. Und deshalb benutzt man das heute meistens. Das ist allerdings nicht immer so, wenn man etwas provozieren will, wie hier ein Checkblatt vom Ministerium aus Schleswig-Holstein. Da steht dann Checkliste für unbekannte Gruppen. Sekten versprechen viel. Dann ist das hier so ein schönes Blättchen darüber, was nun Sekten alles Versprechen und woran man eine Sekte erkennen kann. Also hier benutzt man den Begriff Sekte noch, aber es gibt dann auch Arbeitsgruppen über Sekten, das ist auch in der Politik oder auch in der breiten Öffentlichkeit wechselt das. Wenn ihr jetzt nur muss irgendwie eine allgemeine Zeitung sein, was weiß ich, Stern, Spiegel, sonst was, die gebrauchen den Begriff Sekte häufig auch noch, weil der halt journalistisch mehr hermacht. Wenn ich sage, gefährliche Sondergruppe, dann klingt das irgendwie wie ein Arbeitstitel von einer politischen Gruppierung. Aber wenn ich da sage, gefährliche Teufelssekte oder so, oh, das klingt gut, schon fast wie nach Bildzeitung. Und das liest man dann auch. Also deshalb, der Begriff Sekte ist nicht tot, weshalb wir ihn hier auch immer wieder gebrauchen werden. Aber denkt daran, in der akademischen Öffentlichkeit wird der nicht mehr gebraucht. Da ist der zu unscharf geworden.
Kann man das so definieren, dass dieser Begriff aus der Schrift heraus sich entwickelt hat? Oder ist das eine Einstellung von Menschen, wie sie in die Bibel hineingehen?
Das, was die systematische Theologie machen will, ist, dass sie aus der Bibel heraus diese Lehren erarbeitet. Allerdings bei jedem Bereich der Theologie, auch bei der Exegese, werden wir das hundertprozentig nie durchhalten können. Weil das werdet ihr auch merken, wenn ihr hier durch die Apostelgeschichte durchgeht, an einzelnen Stellen, dann muss ich ja immer Parallelen suchen, um da was zu interpretieren. Ich will ein bestimmtes Wort erklären. Wie erkläre ich das? Ich muss sehen, wie ist es woanders gebraucht? Das heißt, auch Exegese kann nicht nur den abgegrenzten Text, sondern muss natürlich immer den Kontext. Zu Recht sagen wir ja auch, wenn einer mit einer seltsamen Lehre kommt, hast du den Kontext beachtet? Wenn du nur an einer Stelle alleine betonst, kannst du auf ganz seltsame Ergebnisse kommen. Das werden wir gerade bei den Sekten noch feststellen. Die nehmen häufig einzelne Bibeltexte, lösen sie aber aus dem Kontext und kommen dazu ganz seltsamen Ergebnissen. Also auch wenn ich Exegese betreibe, ist es immer eine Mischung. Ich will aus der Bibel das herausarbeiten, ich bringe aber auch immer schon etwas mit an den Text heran. Und genauso ist bei der systematischen Theologie. Natürlich, ich fange ja meistens an, systematische Theologie zu betreiben, wenn ich schon viel in der Bibel gelesen habe. Und ich bin dann geprägt durch die Gemeinde, durch meine eigene Tradition, durch mein eigenes Denken, durch meine Erwartungen und so weiter. Die bin ich mir manchmal bewusst oder nicht bewusst. Und mit denen gehe ich immer schon an systematische Theologie heran. Das heißt, jetzt würden wir mal neutral sehen, wir wollen sehen, was Freude ist. Jetzt nehmen wir alle Verse, die im Alten und Neuen Testament über Freude stehen. Erste Problem ist schon, die meisten von uns reden nicht Griechisch und Hebräisch. Das heißt, wir nehmen ja die deutschen Übersetzungen, die sind aber nicht immer dasselbe griechische und hebräische Wort. Also da wäre die erste Hürde. Das ist schon mal eine menschliche Auswahl, die ja nicht genau zutrifft. Also müssten wir das Griechische und das Hebräische, wenn es denn da einen und denselben Begriff gibt. Das wäre das erste Problem. Zweite Problem ist, wie gehen wir zum Beispiel mit Alten und Neuen Testament um? Weil automatisch die einen sagen, bestimmte Sachen aus dem Alten Testament gelten ja nicht mehr. Sonst lesen wir das über Opfer, dann müssen wir sagen, da muss die Opfer heute auch tun, steht da doch. Da haben wir schon im Kopf die Zuordnung, Altes Testament, was Opfer angeht, gilt eben so nicht. Aber auch das ist ja schon etwas, was wir jetzt heranlegen an dem, wie wir mit dem Text umgehen. Und insofern, das ist nie ganz trennbar. Immer bringen wir ein Stück weit mit und immer hoffentlich, und da ist der Ansatz der Ehrlichkeit, immer müssen wir bereit sein, das, was wir mitbringen, auch korrigieren zu lassen durch das, was wir in der Bibel finden. Die Gefahr der systematischen Theologie besteht, dass jemand ein fertiges Denkmodell mitbringt, eine ganz fertige Theologie, und dann das an die Bibel heranträgt und die Stellen, die nicht passen, dann so lange umbiegt und wegerklärt, bis sie dann wieder ins System reinkommen. Das ist die Gefahr. Aber ohne das Denkmodell geht es nicht. Also wir haben immer schon alles mit. Keiner von uns geht als kleines Baby, ohne irgendwas zu begreifen, an die Bibel heran. Die meisten von uns sind in ihrer Familie groß geworden und was vom Glauben gehört. Haben schon hunderte von Predigten gehört, die uns geprägt haben. Bücher gelesen, die uns geprägt haben. Keiner von uns geht neutral an die Bibel heran. Und selbst wenn wir es versuchen wollten, dann müssten wir wieder ein System entwickeln, mit dem wir das zuordnen. Mit diesen einfachen Sachen, wie legen wir die Bibel aus? Gibt es spätere Offenbarung, die frühere korrigiert? Oder ist alle auf derselben Ordnung? Oder sind manche Sachen übertragen zu verstehen, bildlich zu verstehen und andere wörtlich? Und da merken wir, an manchen Stellen muss das so sein. Sehen wir einige Aussagen in Visionen, die gemacht werden. Da denken wir, das sind Bilder. Oder wenn dann von dem Drachen die Rede ist, dann wird der Drache, der ist der Teufel. Da wird ja sogar gedeutet. Oder Gleichnisse Jesu. Will Jesus etwas über Gartenbau sagen oder will er etwas über Gemeinde sagen? Wenn wir uns als Christen groß geworden sind, dann ordnen wir das gleich zu. Aber wenn wir, da ist ja schon eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Nämlich, wenn Jesus eine Geschichte über den, über irgendetwas mit dem, meinetwegen mit dem Baum, der aufwächst, der das Reich Gottes ist, dann sagen wir alle, wahrscheinlich alle, dieser Baum ist nicht ein wirklicher Baum, sondern dieser Baum steht für etwas. Weil Jesus es ja auch in einem Kontext sagt, nämlich vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht in erster Linie Gartenbaukunde. Gehen wir davon aus. Aber auch das ist schon Interpretation. Oder nehmen wir die Sache mit den Katholiken. Die Katholiken sagen beim Abendmahl, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Ja, vertretet ihr alle hier die Transsubstantiationslehre? Die meisten wahrscheinlich nicht, aber warum? Steht da doch. Da steht, das ist mein Blut. Also, dann ist das Blut. Wir sagen eigentlich, ja, das meint, es bedeutet. Ja, das steht nicht, es bedeutet. Es steht, es ist. Das heißt, ihr geht schon mit einem Muster daran, aha, nein, das ist nur ein Symbol. Aber das ist eine Interpretation. Da steht da nicht wortwörtlich, steht da, das ist mein Blut. Und also da will ich jetzt nicht sagen, ihr müsst katholisch werden. Ich sage nur, wir gehen alle schon mit einer gewissen Systematik da heran, nur bewusst oder unbewusst. Und dann würde ich euch raten, macht es lieber bewusst, weil dann könnt ihr es nämlich auch mehr begründen oder dann über Bord werfen, wenn es falsch ist. Schwierig ist es bei jemandem, der das nicht bewusst tut und tritt dann häufig auf mit dem, das ist doch nur das, was in der Bibel steht. Aber es ist eben nicht nur das, was in der Bibel steht. Nur wenn wir selbst erkennen, dass wir schon etwas mitbringen, was wir an die Bibel herantragen, sind wir auch in der Lage, das zu erkennen und möglicherweise in Frage zu stellen oder zu überarbeiten. Wenn wir es nicht erkennen, dann halten wir immer das, was wir meinen, unsere systematische Meinung, für das, was wörtlich dasteht. Und wir verstehen dann nicht, warum andere Christen das nicht genauso sehen, obwohl sie denselben Text lesen. Dann lesen wir, da steht doch, das bedeutet. Und dann denken wir, es muss doch bedeuten heißen. Und der andere sagt, nee, aber da steht doch, das ist es. Und beide meinen, sie sind biblisch. Und ich meine, die Katholiken haben da ja auch ihr Problem in der Interpretation. Wir könnten dann nämlich jetzt sehen, da sagt er, und er nahm das Brot und sagte, nehmt hin. Aha, also dann doch Brot und nicht Fleisch. Und das ist dann ihr Problem wieder. Aber unser Problem ist, dass da steht, es ist mein Fleisch. Und dann müssen wir richtig damit umgehen. Also von daher, systematische Theologie macht beides. Sie will, das ist das Ziel, und das soll man möglichst gut tun, aus der Bibel das herausarbeiten, aber sie braucht auch immer schon einen, man nennt das dann hermeneutischen Schlüssel, also irgendetwas, was wir an die Bibel herantragen. Zum Beispiel, Altes Testament wird zum Teil im Neuen Testament erfüllt und gilt für uns dann nicht mehr in selber Intensität. Das ist ja zum Beispiel Diskussion mit den Adventisten. Muss man den Sabbat halten? Die Adventisten sagen, da steht doch, Sabbat halten. Also warum haltet ihr nicht? Da sagen wir, ja, aber im Neuen Testament, da sagt Paulus zum Beispiel, niemand mache euch ein schlechtes Gewissen wegen Sabbaten und so weiter und so weiter. Also das heißt, dann sagen wir, da gibt es andere Stellen, die dann relevant sind für dieses Sabbatgebot. Ja, also von daher beides. Wir brauchen beides. Das, was ich euch jetzt gesagt habe, ist das, was wir als bibeltreue Evangelikale tun. Wenn du systematische Theologie an der Universität betreibst, dann ist das noch was ganz anderes. Das hat nämlich häufig mit Bibel gar nichts mehr zu tun. Das ist dann eine Mischung zwischen christlicher Philosophie und weltlicher Philosophie. An der Universität in systematischer Theologie lernt man, was sagt Drewermann und was sagt Lütemann und was sagt Bultmann und was sagt Pannenberg und vergleicht das miteinander und wie bringen wir das in ein einheitliches System. Und so ein paar Bibelverse gibt es auch nochmal da drin, aber die sind eigentlich nur sekundär wichtig. Also an der Universität würdet ihr dann was ganz anderes hören in systematischer Theologie. Wer das gerne mal haben will, ich kann euch ein paar Bücher geben und könnt ihr hier während der Woche mal drin lesen, wie dann akademische systematische Theologie aussieht. Also an der Universität ist aber was ganz anderes. Deshalb spricht man von dem, was wir jetzt tun, wenn wir systematische Theologie betreiben, auch mehr von biblischer Dogmatik oder biblischer systematischer Theologie. Ein Universitätstheologe, der würde sagen, ja, das spielt doch alles gar keine Rolle, das ist gar nicht wichtig, sondern wir müssen ja in der heutigen Diskussion dabei sein. Die heutige Diskussion wird bestimmt durch Soziologen und Pädagogen und Philosophen und mit denen müssen wir mitmischen und diskutieren. Aber nicht, dass wir sagen, in der Bibel steht. Nein, was in der Bibel steht, das sind altorientalische religiöse Vorstellungen. Die sind heute nicht mehr von Belang. Also deshalb müssen wir immer aufpassen. In der akademischen Universitätstheologie in Deutschland ist systematische Theologie etwas ganz anderes, als ich sie jetzt definiert habe. Ich habe sie definiert, wie sie seit 2000 Jahren in der christlichen Kirche praktiziert worden ist. Denn diese Art von systematischer Theologie ist erst etwa 200 Jahre alt, zumindest in ihrer dominanten Form. Und ist auch nicht weltweit so verbreitet. Also diese, dass man das mehr mit Philosophie und anderen Gesellschaftswissenschaften verbindet. Ja, das war jetzt eigentlich ja nur ein ganz, ganz erster Anfang, um überhaupt deutlich zu machen, worüber reden wir. Jetzt müsste ich erst einmal vielleicht noch darüber sagen, wer bin ich denn und was habe ich mit euch in dieser Woche vor? Das könnte euch auch noch interessieren. Also erst einmal war das nur so eine kleine Einführung, die euch da so einen Vorgeschmack liefert. Also, mein Name ist Michael Kotsch. Viele von euch kenne ich ja auch schon. Einige von euch scheint mir so, als ob wir uns schon immer kennen. Also so schon seit ziemlich langer Zeit. Einige von euch habe ich ja früher mal in Familienfreizeiten getroffen. Bei einigen von euch war ich schon mal zu Hause oder zumindest in der Gemeinde. Und das finde ich ja auch eine schöne Sache. Von daher, ich hoffe, dass wir neben dem reinen Unterricht während der Woche auch noch persönliche Kontakte haben werden, also etwas miteinander zusammensitzen, austauschen können. Dafür ist das ja in der Größe der Runde auch durchaus noch möglich. Ja, ich unterrichte hier in der Bibelschule Brake seit 17 Jahren. Mir kommt es nicht lange vor. Allerdings, wenn ich dann merke, dass manche meiner Schüler dann gerade erst geboren sind, als ich hier angefangen habe, also nicht ganz, aber bald ist es soweit, dann komme ich mir schon ziemlich alt vor. Dann denke ich mir, also hey, wie alt bin ich? Da sind Schüler, die sind 20 und naja, sie 3 Jahre im Kinderwagen waren, nicht? Da habe ich ja schon angefangen zu unterrichten, dann ist das wieder alt. Wenn ich dann auf die ganze Kirchengeschichte sehe, für 2000 Jahre, also 17 Jahre auch nicht viel. Also von daher, das ist dann wiederum nicht so viel. Also ob ihr es jetzt als viel einordnet oder als nicht viel, das überlasse ich dann euch. Bei mir liegt es je nach der Stimmungslage. Also manchmal denke ich mir, so lange schon, manchmal denke ich, ach, gerade erst angefangen. Und ja, also ich bin jedenfalls seit einigen Jahren hier schon als Lehrer an der Bibelschule Brake, unterrichte unter anderem auch seitdem, unter anderem eben das, was wir hier besprechen werden, also die Sondergemeinschaften. Und neben den Sondergemeinschaften unterrichte ich Apologetik, das heißt Verteidigung des christlichen Glaubens. Ich unterrichte Konfessionskunde, was lehren die verschiedenen christlichen Gemeinschaften und Kirchen. Ich unterrichte Kirchengeschichte und ich unterrichte einige Bereiche aus der Ethik, insbesondere Medizinethik, also medizinethische Fragen. Ja, und Religionskunde, also das heißt fremde Religionen. Vorher habe ich in Basel studiert, an der, heute nennt sich es STH, früher hieß es VETA in Basel, da habe ich dann Theologie studiert und später habe ich an der Universität in Basel nochmal Theologie studiert und vergleichend Religionswissenschaft und Ökologie. Und seitdem ich hier unterrichte, lebe ich auch hier in der Gegend, 18 Kilometer entfernt mit unserer Familie. Wir haben 3 Kinder und die werden langsam älter und sind dann immer wieder für uns eine Herausforderung. Darüber werden wir wahrscheinlich auch noch austauschen können, denn ich weiß, einige von euch haben auch Kinder und die gehen auch dann ihren Weg. Und bei manchen ist das richtig toll zuzuschauen und bei manchen ist es nicht so toll zuzuschauen. Und ja, so geht es mir bei unseren Kindern manchmal auch. Über manche Sachen freue ich mich dann, über manche freue ich mich nicht. Meine Frau, die kommt aus Frankreich. Wir hatten uns während des Studiums in Basel kennengelernt. Und ja, im Moment ist ihr Hauptberuf Mutter und Hausfrau. Da arbeitet sie zu Hause mit den Kindern. Unser jüngster Sohn ist 12, nächste Tochter 16 und die nächste ist dann 18 bzw. bald 19. Ja, das, was ich darüber hinaus tue, ich bin ab und zu unterwegs für Seminare oder Schulungen bei Gemeinden oder Institutionen. Jetzt am Wochenende habe ich einen Kurs gegeben bei der Evangelikalen Akademie in Wien. Und das war auch eine interessante Sache, da zu sein. Das ist durchaus etwas Schönes auch. Ich habe auch einige Bücher geschrieben, was ja viele von euch wissen. Werde zwischendurch sicherlich auch mal auf das eine oder andere zu sprechen kommen, gerade wo es thematisch dran ist, also wo wir thematisch darauf eingehen können. In dieser Woche habe ich vor, euch heute Morgen eine Einführung zu geben in diesen Bereich der Sondergemeinschaften. Ich will damit darüber auch sprechen, was ist das überhaupt genau. Ich will dann auch darüber sprechen, warum setzen wir uns damit auseinander. Schon ein paar Punkte angehen, wie gehen wir mit Sondergemeinschaften um. Das wird das Programm heute Morgen sein. Meiner Vermutung nach werden wir zu nicht viel mehr kommen. Dann wird die Zeit nach meinem Eindruck vorbei sein. Aber wenn nicht, dann fangen wir schon an mit einer Sondergemeinschaft. Ich habe nämlich auch vor, euch in dieser Woche einige Sondergemeinschaften etwas genauer vorzustellen. Also etwas genauer sage ich insofern vorsichtig, weil viele dieser Sondergemeinschaften, da sind dicke Bücher rüber geschrieben worden, dann könnte ich jetzt euch die ganze Woche nur über die Zeugen Jehovas oder die Mormonen oder sonst eine Sondergemeinschaft erklären. Und das würde da aber wahrscheinlich zu intensiv sein, zu viel sein. Dafür seid ihr ja wahrscheinlich nicht gekommen, sondern ich werde euch jeweils in 1 bis 2 Stunden eine dieser Sondergemeinschaften vorstellen. Und zwar einmal geschichtlich, also sehen, wie sind sie entstanden, was ist da passiert. Dann inhaltlich, das heißt, was lehren sie? Und da werde ich mich insbesondere konzentrieren auf das, was sie anders lehren als andere Gruppen das tun. Also das Besondere, das Außergewöhnliche. Ich werde nicht bei jeder Gruppe sagen, sie glauben daran, es gibt Gott. Sie glauben daran, es gibt Engel. Sie glauben daran, es gibt Sünde. Das tun nämlich ganz viele dieser Sondergruppen. Sondern ich werde euch dann auf das aufmerksam machen, was das Außergewöhnliche, Andersartige ist, was wir da drin haben. Also, dann habe ich auch vor, neben diesen klassischen Sondergemeinschaften euch auch 1, 2 Gruppen vorzustellen, die ihr möglicherweise noch nicht kennt, um deutlich zu machen, es gibt eben nicht nur diese 1, 2, 3, die man sonst hört, sondern es gibt da durchaus mehrere. Ich will auch etwas darauf eingehen, dass es eben immer die Gefahr besteht, dass auch aus christlichen Kreisen, unter anderem auch aus evangelikalen Kreisen, neue Sondergemeinschaften entstehen können. Und das nicht nur theoretisch, sondern praktisch immer wieder entstanden sind. Also wir können nicht immer nur sagen, das sind die anderen irgendwo. Auch christliche Gemeinde kann in der Gefahr bestehen, zu einer Sondergruppe zu werden. Und ich werde dann auf ein paar Punkte aufmerksam machen, die wir da besonders beachten sollten, damit das möglichst nicht passiert in unserem Umfeld oder wenn wir das woanders sehen, dass wir da Hilfestellung bieten können. Und ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die in solchen christlichen Gruppierungen waren, die gläubige Christen beinhaltet, aber die eigentlich auf dem Weg zum Sektierertum waren, mit Volldampf. Und es gab auch ein paar, die sind dann davon weggerückt wieder. Das gibt es auch. Es gibt ja auch sektierische Gruppierungen, die lassen sich korrigieren und kommen wieder zurück zum wahren Glauben. Das gibt es ja auch. Also da gibt es eine gewisse Bandbreite. Worauf ich auch eingehen werde, das ist dieses hier. Das habe ich jetzt gerade am Wochenende in dieses Buch gelesen. Sehr spannend, sehr interessant. Nicht christlich, aber trotzdem spannend. Über Verschwörungen, beziehungsweise Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, müsste man es ja eigentlich sagen. Das ist auch eine Form von Religiosität, die ich jetzt mal im weiteren Bereich zu Sondergruppen zählen werde. Also das heißt, Gedankenmodelle, die dieselbe Funktion haben wie religiöse Gedankenmodelle, nämlich die Welt zu interpretieren, die Welt zu verstehen, die Welt einzuordnen, den Verlauf der Geschichte zu verstehen und die von vielen Menschen heute als Ersatzreligion benutzt werden, obwohl sie ja eigentlich nicht klassische Religionen sind. Warum ich das auch mit erwähne, ist, ich glaube, dass wir seit einigen Jahren ein neues Aufblühen von Verschwörungstheorien haben, die zum Teil, und das ist dann einer der zusätzlichen Gründe, die zum Teil sich auch sehr in christlich-evangelikalen Bereich breit gemacht haben oder dabei sind, breit zu machen. Ich weiß, dass ich mich dabei durchaus auch auf gefährliches Terrain begebe, weil es ja passieren kann, dass einige von euch glühende Vertreter einer Verschwörungstheorie sind. Und nun meinen eben der Opus Dei oder die Freimaurer oder die Illuminaten oder sonst irgendjemand, der regiert eigentlich in der ganzen Welt. Kann sein. Dann werden wir halt etwas diskutieren müssen miteinander. Das ist ja auch nicht schlimm. Es geht mir nicht darum, dass wir nur in einer postmodernen Harmonie miteinander hier reden, sondern dass es euch ja auch herausfordert, nicht nur an Stellen zu sagen, die anderen sind böse, sondern möglicherweise auch zu merken, wo muss da etwas verändert, korrigiert, vorgebeugt werden. Und tatsächlich, es gibt da eine ganze Geschichte der Verschwörungstheorien, und ich werde dann darauf eingehen, dass die auch sehr, sehr ungute Auswirkungen gehabt haben weltweit. Verschwörungstheorien, die Theorien, nicht die Verschwörungen. Die Verschwörungstheorien sind weltweit verantwortlich für Millionen von Toten. Ja, ich muss mal ganz deutlich sagen, das ist nicht nur irgendwo, ich gehe dem mal nach, ist ein interessantes Hobby. Verschwörungstheorien sind verantwortlich für Millionen von Toten. Leute, weil sie meinen, da sind irgendwie die Aliens gelandet, sind bereit, andere Menschen umzubringen, haben politische Attentate gemacht, weil sie dachten, in dem Körper dieses Politikers sei irgendein Alien, der da gelandet ist. Also Verschwörungstheorien sind nicht nur Pillepalle, ne, sondern das sind Sachen, die, weil sie das Denken der Menschen beeinflussen, auch große Auswirkungen haben auf deren Leben und Handeln. Und deshalb will ich mich damit beschäftigen, nicht nur, weil es eine akademische Diskussion ist, sondern weil es eben immense Auswirkungen hat. Und da ist es, glaube ich, auch gut für uns, dass wir uns damit beschäftigen. Ich habe dann neben dem, was wir hier besprechen werden, sowohl am Morgen, als ich habe auch normalerweise am Abend etwas angesetzt. Wenn es für euch zu viel wird, müsst ihr sagen, wenn ihr sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Pause, ist das in Ordnung. Ich gehe immer davon aus, wenn ihr hier zur Urlaubsbibelschule kommt, dann betone ich mehr das Bibelschule. Das Urlaub lege ich mehr so am Rand. Das heißt, Urlaubsbibelschule. Und deshalb werde ich dann das Lernen ein bisschen in den Vordergrund stellen. Aber ihr müsst da gar keine Bedenken haben, wenn ihr sagt, das ist mir jetzt zu viel und ich brauche etwas mehr Urlaubsbibelschule, dann macht das, dann nehmt das. Es ist hier, am Ende bekommt ihr kein Zertifikat. Also wenn ihr es wollt, ich kann eines am Computer entwerfen, das geht auch. Und da können wir auch noch irgendeinen wohlklingenden Titel dafür erfinden. So, aber falls ihr das nicht braucht oder eure Wände schon voll sind mit so ähnlichen Diplomen, dann lassen wir das. Es geht ja mehr darum, dass ihr angeregt und weitergeführt werdet auf eurem Weg im Glauben. Und das hoffentlich wird passieren. Und dass ihr dann wieder gestärkt in eure Verantwortung in der Gemeinde zurückgehen könnt. Also deshalb, ihr könnt all das nutzen, was ich euch anbiete, ihr seid aber nicht gezwungen, das zu tun. Also nicht, dass ihr am Ende sagt, wie schlimm, jetzt muss ich die ganze Zeit nur arbeiten hier. Und also ihr könnt das, ihr dürft das auch, aber ihr müsst es nicht. Das sage ich jetzt für das, was noch weiter ich vorschlage. Also am Abend würde ich euch herzlich einladen, mit dabei zu sein. Der Heinz hat auch ein Programm aufgehängt. Da steht das mit drauf. Hat er nicht aufgehängt?
Okay.
Ja, dann werde ich das vielleicht noch nachholen. Und zwar heute Abend ist bei der Frauenfreizeit, zwei parallel Frauenfreizeit, ist ein Missionsabend geplant. Und da habe ich gedacht, das wollen wir nicht überschneiden. Da werde ich euch die Zeit geben, wenn ihr wollt, den Missionsabend teilzunehmen. Der wird dann voraussichtlich in der Kapelle stattfinden. Und das ist aber das einzige Mal, wo wir so direkt etwas zusammen machen, weil ich da keine Konkurrenzveranstaltung anbieten will. Sonst an den Abenden will ich euch gerne zwei zusätzliche Stunden anbieten, also dass auch nicht zu viel wird. Aber dann sagen wir mal von 7:30 bis 9:00, dann kann man nachher auch noch einen Spaziergang machen, wenn man will, oder sonst etwas tun, dass wir noch etwas vertiefen können, weil sonst ist unsere Zeit morgens relativ knapp bemessen. Hast du das am Abend? Am Nachmittag biete ich euch auch jeweils immer etwas an. Allerdings, ich sage ja, wenn ihr das wollt, generell könnte ich euch jetzt einen Vortrag darüber halten, wie lernt man am intensivsten. Und Lehrer lernen, dass Schüler am besten lernen, wenn sie Dinge selbst erarbeiten. Wisst ihr vielleicht auch, nicht? Also Sachen, die man hört, behält man viel weniger davon, als wenn man selbst erarbeitet. Und deshalb möchte ich euch in dieser Woche zwei Aufgaben geben, die dann eng umgrenzt sind. Und für die eine Aufgabe will ich euch heute Nachmittag Arbeitszeit, Studierzeit einräumen. Also nach dem Kaffeetrinken, nicht? Kaffeetrinken vor Pause, nachher. Und dafür lade ich euch dann oben in die Bibliothek ein. Also das heißt, ich werde nach dem Kaffeetrinken bis zum Abendessen oben in der Bibliothek sein, um dann euch auch zu helfen, wenn ihr dann nämlich recherchiert. Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist, dass ihr alleine oder in einer kleinen Gruppe, das heißt manchmal als Ehepartner oder zwei, drei Leute zusammen, dass ihr eine Sondergemeinschaft, die euch besonders interessiert, der nachgeht, darüber recherchiert, wie ist die entstanden, was vertritt die an Überzeugungen und was haben wir als Christen darauf zu antworten. Also diese drei Punkte, einmal Geschichte, Lehre und unsere Antwort und Reaktion. Allerdings werde ich euch jetzt in meiner Autorität als Lehrer verbieten, dass ihr eine der großen Gruppen nehmt. Warum? Weil es erstmal sehr langweilig ist, denn die werde ich ja noch vorstellen, dann habt ihr es doppelt und dreifach. Und auch, weil ihr die ja zum Teil schon kennt. Ich möchte euch ja gerade sensibilisieren, arbeitet euch mal in eine relativ noch nicht so bekannte Gruppe ein. Das hilft euch dann nämlich auch, neue Sekten besser erkennen zu können. Sonst stoßt ihr auf irgendeine Gruppe, die hat einen ganz interessanten Namen, und ihr könnt gar nicht zuordnen, ist das nur eine Sekte oder nicht. Und das kann man mal lernen bei einer Gruppe, die man noch nicht so genau kennt. Ich meine, ihr ahnt dann ja schon, dass es sich um eine Sekte handelt, sonst würde ich euch die ja nicht nennen. Aber herausfinden, warum? Was ist denn da das Problematische? Und da haben wir oben bei allem Literatur, da könnt ihr dann das Computersystem nutzen, die entsprechende Fachliteratur nutzen. Ihr könnt ins Internet gehen und da ein bisschen surfen und dann das zusammenfassen. Ihr müsst das nicht in einer Ausarbeitung machen, sondern ich stelle es mir so mehr vor, bereitet das als kleines Referat vor. Wir werden dann im zweiten Teil der Woche ein kleines Referat halten. Das werden nicht alle halten können, dafür sind wir dann zu viel, aber ich nehme dann stellvertretend was an. Und du oder du oder du, trag mal kurz vor, und zwar innerhalb von, sagen wir mal, 10 Minuten. Soll also nicht wahnsinnig lang sein. Könnt ihr sagen, ja, warum nur 10 Minuten? Ich möchte doch eine Stunde reden. Ja. Das kann durchaus sein, würde ich euch auch gerne einräumen, nur ihr merkt, unsere Zeit ist begrenzt. Wir haben für Sektenkunde jeden Morgen 2 Stunden, am Abend nochmal ab und zu 2 Stunden. Das ist nicht so viel, also 10 Minuten. Wenn es eine Viertelstunde ist, ist auch kein Problem. Jetzt fragt ihr, was sind das für Gruppen denn? Denn wie soll ich eine Gruppe suchen, die ich nicht kenne? Ja, dafür bin ich ja da. Ich berate euch, ich nenne euch welche. Zum Beispiel, wenn ihr das noch nicht kennt, dann wäre das eine Untersuchung wert, das universelle Leben. Universelles Leben ist sehr weit verbreitet in Deutschland. Hat Zehntausende von Anhängern, nur wenige kennen es. Hieß ursprünglich mal Heimholungswerk Jesu Christi. Das wäre eine so eine Gruppe. Eine andere wäre Viat Lux. Von der Uriella habt ihr vielleicht mal von gehört. Das wäre auch so eine Gruppe. Viat Lux von Uriella, so eine Prophetin, die sich dahinter steht. So, die war eine Zeit lang mal sehr viel in den Medien, so weißes Gewand trägt sie da nicht und lächelt schwarze Waldehaare und so. Und also so etwas. Das, was auch möglich wäre, wäre die Raelianer. Also die nennt sich Rael. Das ist so eine UFO-Sekte. Die ist in Frankreich entstanden, gibt es auch in Deutschland. Die haben regelmäßige Treffen, kommen da so zusammen. Eine andere wäre die Anthroposophen. Die sind zwar schon etwas älter, aber die sind sehr agil und sehr weit verbreitet. Und den trifft man heute häufig, deshalb lohnt es sich auch. Und ich werde sie nicht besprechen können im Unterricht. Übrigens, allein wenn ihr schon jetzt in diesem Buch schaut, dann habt ihr eine ganze Liste. Da, hier ist nicht ganze Liste von Sondergruppen. Also da habt ihr schon jede Seite hier 30 Stück und da nochmal 30 Stück. Auswahl gibt's genug. Wenn ihr in diesen Büchern nachlesst, habt ihr nochmal einige. Also das heißt, es gibt eine ganze Menge davon.
Wie ist
das
eigentlich mit der Emerging Church?
Nein, das gilt hier nicht. Und zwar war Emerging Church ist ein Gemeindebaukonzept oder ein Gemeindekonzept, das auch sehr spannend ist, über das man sehr kontrovers diskutieren kann, wäre auch spannend, aber mehr für ein anderes Seminar. Aber das würde man nicht als Sondergruppe bezeichnen. Weil die unterscheiden sich nicht so sehr, nicht so stark, außer bei der Ekklesiologie von christlicher Dogmatik, sondern sie entscheiden sich mehr in dem, wie sie es umsetzen, wie sie das praktizieren und anwenden wollen, wo sie Schwerpunkte setzen. Von daher, das würde ich nicht. Also wenn ihr unsicher seid, fragt mich. Ich sage euch, okay, das lohnt sich oder da kann man viele Sachen rausfinden oder da lohnt es sich weniger. Da kann ich euch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja. Ja, und zwar, ich werde hier behandeln die Zeugen Jehovas. Ich werde behandeln die Neuapostolische Kirche, ich werde behandeln die Mormonen und die Adventisten. Das wird der Schwerpunkt sein. Das heißt, das sind 4 Hauptgruppen, also da haben wir sehr große Gruppen mit vielen Mitgliedern, denen jeder von euch begegnen wird, früher oder später. Das sind die 4, die ich behandeln werde. Wenn dann noch Fragen von euch sind, ich werde auch eine Stunde einräumen für Rückfragen zu Gruppen, die wir sonst nicht ansprechen, dann gehe ich darauf ein, zum Beispiel auf so etwas wie Scientology. Bei Scientology ist ja auch eine bekannte Gruppe. Da ich allerdings auswählen musste, habe ich die jetzt mal rausfallen lassen. Spannend sind die auch und auch manchmal richtig skurril und so. Oder es gibt ja die Vereinigungskirche von Sun Myung Moon, auch relativ noch verbreitet, früher noch mehr als heute. Aber das ist auch so eine Gruppe. Es gibt einige Sekten, die heute in Deutschland verbreitet sind. Da kommen wir gleich zu der Quizfrage, vielleicht ganz am, weil ich jetzt gerade dabei bin. Was meint ihr denn, wie viele Sondergruppen so in Deutschland aktiv sind? Also es gibt keinen Preis dafür, es ist bloß mal, um zu sehen, wie habt ihr das so im Gefühl, im Empfinden. Wie viele Gruppen, Sondergruppen, also Sekten gibt es so in Deutschland? Weltweit ist das schwieriger zu sagen, da gibt es keinen, der das genau sagen kann, aber so in Deutschland.
18 bis 20.
Wie viel?
18 bis 20.
Aha.
300.
Ja, das klingt ja jetzt fast so wie ein Wettbieten, so, ne? Wir kommen manchmal immer höher und so, aber ich kann euch sagen, die wahre Zahl ist sogar noch höher, man rechnet damit mehr als 1000. Ja. Also ich meine, ich sage euch das ja nur, damit ihr seht, wir werden hier nur an der Oberfläche kratzen. Natürlich müssen wir dabei sehen, manche dieser Sekten, die haben nur 50, 60 oder 100 Anhänger. Die sind auch nur von regionaler Bedeutung. Die kennst du kaum, wenn du nicht an einem Ort bist. Meinetwegen, hier in Lemgo gibt es eine Niederlassung der Schafranex. Ja? Aber das ist eine kleinere Gruppe, also nicht eine ganz kleine. Das sind immerhin ein paar hundert Leute, haben wir auch. Also, aber die Schafranex ist eine solcher Gruppen, die Sondergemeinschaften sind. Die haben hier und dann in Süddeutschland, im Schwarzwald, noch eine andere Niederlassung. Aber wenn du nicht hier wohnst, meinetwegen wohnst in Hamburg oder so, dann hast du mit denen meistens nichts zu tun. Es sei denn, die tauchen manchmal auf, weil sie dann demonstrieren. Du hast irgendeine große Veranstaltung christliche, dann fallen die meistens auf, große Transparente, die Kirche ist abgefallen und die Gemeinde auch und so weiter. Oder wenn du mehr in Süddeutschland lebst, dann hast du meinetwegen mit dem Ivo Sasek und der organischen Christusgeneration zu tun. Das ist auch so eine Gruppe, die man untersuchen könnte. Die wildert gerade in evangelikalen Gemeinden sehr stark. Und zwar insbesondere in Gemeinden, die sehr traditionsbewusst oder strenger sind von den Traditionen. Weil da sprechen die Leute die an. Dabei. Also das ist so eine Gruppe, die auch sehr aktiv ist. Aber das sind dann eben mehr so welche, die jetzt mehr so am Rande des evangelikalen Bereichs sind. Und insgesamt rechnet man mit mehr als 1000. Mehr als 1000 macht schon deutlich, das sind Schätzungen. Aber es sind Schätzungen von den Fachwissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt keinen, der sie genau gezählt hat, was auch daran liegt, dass eben jedes Jahr neue Gruppen entstehen, die ja erstmal keiner kennt, bis man darauf stößt. Und dass manchmal auch Sekten sind, die zusammen sich schließen oder Sekten, die sich wieder verändern oder untergehen. Also das heißt, das ist ja ein ständiger Prozess. Das sind ja nicht alles Gruppen, die seit Jahrhunderten existieren. Manche Sekten sind mehrere Jahrhunderte alt, andere Sekten sind relativ jungen Datums. Ja, also es gibt eine große Zahl davon. Wir werden, also ich gebe euch die Aufgabe für heute Nachmittag, wenn ihr das gerne wollt. Ich bin oben in der Bibliothek, arbeitet und recherchiert an einer solcher Sondergruppen. Und versucht für euch Notizen zu machen, ihr müsst die nicht abgeben, aber als Grundlage für ein Kurzreferat, wie ist die Gruppe entstanden, was lehrt diese Gruppe und wie sollen wir als Christen darauf reagieren, das heißt, wo geben wir die Antworten, warum sagen wir, ist das falsch, wie soll man mit den Anhängern umgehen. Ihr müsst keine Spezialisten sein, sondern so einfach bloß da mal zu dienen, noch so ein paar andere Gruppen, die ich nicht erwähne, mit vorzustellen. Und es soll euch zeigen, wie könnt ihr euch an so eine Gruppe annähern? Wie könnt ihr die untersuchen und näher feststellen? Vielleicht lest ihr euch auch fest, dass ihr die ganze Nacht weitermacht und morgen weiterschreibt. Das ist auch erlaubt. Das ist also durchaus ebenfalls möglich. Ich werde dann nach dem Kaffee trinken. Jetzt muss ich mal gerade sehen. Der Plan sagt, glaube ich, 3 Uhr Kaffee trinken. Ja. Und das heißt, gehe ich mal davon aus, eine halbe Stunde trinken wir Kaffee, dann bin ich so ab 3:30 oben. Und zwar, Bibliothek ist, wenn ihr hier in das Treppenhaus geht, ein Stockwerk hoch, wenn ihr die Treppe, also ihr geht hier raus, da so in diese Richtung ist das Treppenhaus, geht ein Stockwerk hoch, direkt wenn ihr oben an der Treppe seid, linke Seite steht Bibliothek. Und da könnt ihr reingehen, die ist auch offen dann. Und wenn ihr dann reingeht, ich werde die Lichter anmachen, dann seht ihr es auf der linken Seite im Bibliotheksbüro. Da sitze ich dann drin, während ich nicht mit euch spreche, bestichworte ich gleich ein paar Bücher, dann kann ich die Zeit doppelt nutzen. Und aber wenn ihr Fragen habt, dann kommt gleich zu mir und dann können wir die Sachen ausarbeiten. Wir haben oben auch die Möglichkeit für Wireless LAN. Also das heißt, wenn ihr da euren Computer mitbringt, könnt ihr den nutzen. Wenn ihr keinen habt, dann können wir bestimmt auch oben einen euch zur Verfügung stellen, wo ihr nachschaut. Da muss ich noch mal sehen bis dahin, dass ihr also da was nachsucht im Internet, wenn ihr das gerne wollt. Ja, genau, das werden wir machen, ja. Ja, und dann, was habe ich noch vor? An einem Nachmittag habe ich vor, das können wir dann noch aussuchen, wie wir das machen, eine Diskussionsrunde mit euch zu machen. Also das heißt, über irgendeinen Bereich, wo ihr seid in der Theologie, das finde ich mal interessant, darüber auszutauschen. Für die, die in der Familienfreizeit gewesen sind, manche waren von euch schon mal dabei, meistens entwickelt sich das ganz interessant und da will ich einen Nachmittag für reservieren. Wahrscheinlich werde ich auch einen Nachmittag Unterricht anbieten, sage euch das aber, ich sage euch das heute Nachmittag oder Abend, dafür muss ich mich noch eine Sache recherchieren. Das hängt damit zusammen, an einem Abend möchte ich mit euch, mit denen, die wollen, eine Exkursion machen zu den Zeugen Jehovas. Ich bin mir nur nicht ganz genau sicher, ob das am Mittwoch oder Donnerstag ist. Da muss ich bei ihm auf dem Programm schauen. Ich meine, es sei am Donnerstag, aber ich muss vorher noch genau nachschauen. Da mache ich nachher, bevor wir nachmittags sind. Und zwar, die haben nämlich am Abend ein Versammlungsbuchstudium und eine Predigtschule, theokratische Predigtdienstschule. Und da möchte ich mit denen, die das gerne wollen, also die das andere, mal hingehen, dass ihr mal seht, wie läuft das in ihren Veranstaltungen. Aber Zeugen Jehovas, die werden für Fußball werden. Ach so, ja, dann müsst ihr euch halt entscheiden. Die Zeugen Jehovas werden ihren Termin nicht verlegen. Ja. Ja, weil ich werde, wenn ich da mit euch hingehe, mache ich das bewusst nicht mit Anmeldung. Und zwar einfach deshalb, weil wenn wir uns anmelden, dann spielen sie uns etwas vor, wie sie gesehen werden wollen. Wenn wir aber einfach hingehen, dann merken wir, wie es ganz normal läuft. Also, und das will ich ja gleich euch vermitteln. Ich will euch das normale Zeugen Jehovas leben. Ich will euch keine Werbeveranstaltung der Zeugen Jehovas präsentieren. Ja, das ist kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Und ich kenne auch den Leiter der Zeugen Jehovas hier vor Ort. Mit dem habe ich mich schon einige Male getroffen. Und wir verstehen uns ganz gut. Nicht theologisch immer, aber so, ne? Und das geht, kein Problem. Ich werde euch dann vorher instruieren, denn wir gehen da natürlich nicht hin, um die Versammlung zu stören oder um zu diskutieren. Wir gehen nur dahin als Stelle Beobachter, um zu sehen, was läuft da, wie geht das bei Ihnen. Wir wollen da keinen Zeugen Jehovas bekehren. Das wäre unlauter. Da müssten wir einfach sagen, das ist Ihre Veranstaltung, das ist Ihr Ort. Wenn einer auf euch zukommt und will diskutieren, könnt ihr das tun. Aber er nicht, sondern er, wir wollen da sein, zuhören und hinterher setzen wir uns am Werten aus. Was ist euch aufgefallen? Was ist daran besonders? Was haben die betont? Wie läuft das ähnlich wie bei uns oder anders wie bei uns? Ich werde den dann spontan auch fragen, ob er uns nachher noch ein bisschen Rede und Antwort steht. Meistens macht er das. Aber ich will ihn auch nicht vorher fragen, weil ich kann ihn schlecht vorher fragen, stehst du uns richtig antworten, dann weiß er ja, dass wir kommen. Und ich will nicht gerne, dass sie vorbereitet sind. Nicht, weil ich sie irgendwie stören will, sondern ich will das ganz Normale halt da euch vermitteln. Und die haben eben auch hier in Lembo eine Stelle, das ist dann durchaus möglich. Hätten wir jetzt etwas mehr Zeit, dann würde ich euch auch gerne noch mit in die Veranstaltung, meinetwegen mal der Mormonen oder der Apostolischen mit hinein. Auch das ist spannend. Nur die haben während der Woche weniger Veranstaltungen. Da müssten wir am Sonntagmorgen hingehen und da seid ihr nach meinem Wissensstand nicht mehr da. Na, hier zumindest nicht mehr, sag ich ja hier nicht mehr. Und von daher ist das dann schwierig. Aber mit den Zeugen Jehovas, das können wir tun. Also das werden wir an einem Abend machen. Dann gibt es am Donnerstagnachmittag, machen die Frauen einen Ausflugsnachmittag. Und da habe ich mir gedacht, wir werden, also die, die wollen, können sich dort gerne anschließen. Und ich werde dann noch eine Alternative anbieten. Also das heißt, Donnerstagnachmittag wird Ausflugsnachmittag sein. Ja, und dann gebe ich euch nochmal einen Studiennachmittag. Der eine Studiennachmittag heute ist für Sekte. Der zweite Studiennachmittag, den werden wir dann, jetzt muss ich mal sehen, wie machen wir das denn? Das müssten wir wahrscheinlich schon am Mittwoch machen. Das wird schon eng wieder, ne? Also, ihr bleibt noch eine Woche, das ist gut. Also das geht ja nicht, das müssen wir wieder verlängern. Ne? Ja. Also, ich möchte euch nämlich eine zweite Aufgabe geben, und zwar, ihr sollt eine Verschwörungstheorie entwerfen. Ja. Und zwar, ich werde euch dann noch sagen, wie das geht, und ich werde euch ein bisschen einleiten dafür, warum. Also ich will ja nicht, dass ihr jetzt Leute irreführt, nein, sondern ich will, dass ihr euch mal hineindenkt, wie funktioniert so etwas, weil meistens, wenn du mal selbst eine entworfen hast, dann kannst du hinterher viel schneller erkennen, wo sind denn die Fehler und Defizite bei den bestehenden Verschwörungstheorien. Weil die meisten sind nach einem ganz ähnlichen Strickmuster aufgebaut. Und sie wirken auch auf den ersten Blick überzeugend. Alle, wenn du, da gibt es ja Bücher darüber mit Massen an Fußnoten und Zitaten und so, die in sich vollkommener Unsinn sind, aber die wirken auf den ersten Blick überzeugend. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, warum denn eigentlich? Und das könnt ihr am ehesten rausbekommen, wenn ihr mal mit einer entwerft. Falls ihr sagt, ich bin nicht ganz kreativ genug, ich werde wieder am Nachmittag da sitzen, dann entwerfen wir zusammen eine. Ich habe schon ein paar Ideen für Verschwörungstheorien. Ja, nur veröffentlicht sie hinterher nicht im Internet. Ne? Denn egal wie verrückt die Theorie ist, du findest immer Anhänger. Egal wie verrückt sie ist. Vielleicht wisst ihr das ja, vor einigen Jahren haben Studenten gedacht, also wir wollen jetzt mal die Verschwörungstheorie aufs Korn nehmen und haben dann die Bielefeld-Verschwörung entworfen. Die Bielefeld-Verschwörung. Und zwar die Bielefeld-Verschwörung sagt, dass es die Stadt Bielefeld gar nicht gibt. Ja. Und das haben sie gesagt, das ist doch so offensichtlich, dass das Quatsch ist. Es gibt zwischenzeitlich ganze Internetseiten über die Bielefeld-Verschwörung, wo Leute das allen Ernstes vertreten, also richtig dafür kämpfen und sagen, ja, das gibt es nicht. Und diese Bilder, die sind alle nur gefaked, nicht? Also das ist alles nur erfunden und Computersachen und so weiter. Und dann kannst du kommen und sagst, ich war in Bielefeld. Dann sagen sie, ah, du bist also auch einer von den Verschwörern, die sich dafür einsetzen. Bist du bezahlt dafür oder so? Ne? Ja. Und das ist ja das Besondere daran, du kannst eine noch so verrückte Theorie machen, wenn du sie nur einigermaßen begründest, also ein bisschen da intelligent rangehst, findest du garantiert irgendwo im Internet Anhänger.
Ist es ja noch sicher, dass wir da wieder
rauskommen? Wo? Aus Bielefeld? Oder? Ach so, ja, ihr werdet wieder rauskommen. Ich werde euch den Ausweg wieder zeigen. Herr Volker. doch, doch. Ja, und ich hoffe, dass ihr dabei etwas Spaß haben werdet. Also einfach mal so probieren, ausprobieren. Ich gebe euch ein paar Tricks, wie ihr da vorgehen könnt. Und dann werdet ihr sehen, so wie das läuft. Und das hilft eine ganze Menge dann auch zur Enttarnung oder zur Auseinandersetzung mit realen Verschwörungstheorien, weil man dann Mechanismen, Argumentationsmuster wiedererkennt. Dafür soll das mit dienen. Und da würde es mir dann auch freuen, wenn wir ganz am Ende dann auch noch mal eine Stunde haben, wo ihr dann eure Ergebnisse vorstellt. Das ist dann fast so ein bisschen wie bunter Abend, ne? So, ja, nicht ganz, weil das natürlich dann nicht nur todernst ist. Also ich hoffe ja, dass ihr uns hinterher dann auch alle auflöst, wo dann der Witz der Sache ist, dass wir nicht am Ende nach Hause gehen mit 20 neuen Verschwörungstheorien und plötzlich davor warnen, du musst Angst haben vor der oder der Gruppe oder vor diesem oder jenem Symbol oder vor dieser oder jener Sache. Denn dafür gibt es schon genug. Also ich kann euch, also bestimmt alle 2-3 Wochen bekomme ich von irgendwelchen gutmeinenden Leuten Hinweise über neue Weltverschwörungen und Untergänge und was man nun nicht in keinem Fall, was da wahnsinnig gefährlich ist und so. Und ab und zu gehe ich denen auch mal nach. Und bisher haben sich alle als falsch herausgestellt. Also manche sind sehr einfach herauszufinden als falsch, weil schon nicht mal die grundsätzliche Recherche gemacht worden ist, weil die Information, die drinsteht, einfach sachlich ganz falsch ist, von vorne bis hinten. Manche sind etwas komplizierter, weil sie schon seit Jahrhunderten existieren. Und da gibt es natürlich Massen an Literatur dann darüber. Und das, was man natürlich auch sagen muss, das werde ich dann noch gehen, es gibt natürlich auch wirkliche Verschwörungen. Ich meine, ist ja auch klar. Verschwörungen gibt es, seitdem es die Weltgeschichte gibt. Ist ja klar, Verschwörung heißt ja, irgendwelche Leute wollen fernab der Öffentlichkeit ihre Interessen durchsetzen. Die meisten Verschwörungen sind allerdings politische und wirtschaftliche, weil man bei denen gewinnen kann. Nicht, dass irgendwie Politiker sagen, so, wir wollen jetzt da was manipulieren oder solche Leute durchsetzen oder jemanden absetzen oder Wirtschaftsleute, das sind Verschwörungen, zum Beispiel einfach Kartellabsprachen. Das sind ja Verschwörungen. Das heißt, du machst, sprichst etwas ab untereinander, ohne dass die Öffentlichkeit es mitkommt, illegal, zu deinem eigenen materiellen Vorteil. Das sind dann echte Verschwörungen. Nur die Verschwörungstheorien, das ist ja das Faszinierende, die machen meistens Angst vor Sachen, eben die es gar nicht gibt. Und das ist das Faszinierende daran. Das ist auch das Tolle, warum sie endlos überleben. Weil am besten kannst du die Sachen verteidigen, die es gar nicht gibt. Weil du in der Realität auch nichts findest, was dagegen spricht. Ich will diese Sache meinetwegen mit den Aliens, die sind Außerirdischen, sind gelandet schon auf der Erde. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch das so vertritt. Ne? Das ganze Bücher darüber, faszinierende Bücher, einige habe ich gelesen. Wenn du einmal drin bist in diesem ganzen Denken, dann hast du hinterher wirklich den Eindruck, oh, das bestätigt sich überall. Und die haben Millionen von Menschen als Anhänger. Es gab um das Jahr 2000 herum in den USA einen ganzen Boom. Da haben mehrere Millionen Amerikaner gemeint, sie sind durch Außerirdische entführt worden. Und da gab es Psychologen, die haben sich nur darauf spezialisiert, Entführungsopfer von Außerirdischen zu behandeln, deren psychischen Erkrankungen dann zu behandeln. Und das war eine ganz ernste Sache. Es gab Kongresse, wissenschaftliche Kongresse darüber. Viele heute lachen nur noch darüber, im Abstand von 10 Jahren. Und das war wie so ganz, ganz... Wobei nie irgendjemand je einen Außerirdischen gesehen hat oder irgendwo eingesperrt oder was weiß ich. Nicht? Ich meine, es gibt einige Fotos, das schon. Und die sind bei Photoshop entstanden. Nicht? Das gibt's schon. Klar, das ist gar kein Problem. Ja. Fotos kannst du heute von allem haben. Das ist, und es gibt einen englischen Fußballprofi, der ist dann übergewechselt und der hat seine eigene Theorie. Er sagt nämlich, eigentlich wird die Welt von Echsen wird die beherrscht. Nur diese Echsen haben es eben geschafft, menschlichen Körper anzunehmen. Und jetzt legt er genau fest, der Politiker ist eigentlich eine Echse und der und der und der und so. Und ja, und das ist jetzt, aber irgendwie, manche von euch lachen darüber, es gibt Leute, die das tot ernst nehmen. Leute, die Anschläge auf Politiker veranstalten, weil sie sagen, das sind Echsen, also die Außerirdischen sind Echsen, die uns jetzt hier erobern wollen und so. Also das, was ich euch sage, sind alles Theorien, die real existieren, von denen Tausende von Menschen dem nachgehen. Da gibt es Kongresse darüber, Bücher massenhaft, Internetseiten massenhaft und so. Ja, aber manche Sachen, ich meine, sie haben gewissen Unterhaltungswert. Ne? Aber wir müssen auch sie ernst nehmen und dann zu sehen, wie entsteht sowas, wie entscheiden wir zwischen seriöser Information und nicht seriöser Information. Aber das kommt eben später noch. Ich werde euch eine kurze Einführung dann geben, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Und dann eine Aufgabe von euch, entwerft eine. Allein, zu zweit, zu dritt. Und dann werden wir gegen Ende der Woche, werdet ihr die vorstellen. Ja.
Die nächsten Kriege werden nicht mit Atomen geführt,
sondern der Geist ist geführt. Mhm. Dass die rauslesen können aus dem Schubladenleben, was da vorgesehen ist gegen die anderen Länder und so weiter. Mhm.
Ja.
Aber die geistigen Kriege, es ist
genau.
So, ja. Wirklich auch so, Bewusstseinserweiterung wird das auch zu Scientology. Mhm. Ist das auch, wird das auch dazu?
Ja, ja, durchaus. Genau, die
Bewusstseinserweiterung. Die Menschen werden eingeladen, Führerschein fürs Leben machen und kommen dann in diese Abhängigkeit.
Genau. Ja, und da sehen wir, will jetzt gleich dazu kommen, nämlich was ist überhaupt eine Sekte? Das sollen wir noch beantworten heute Morgen. Und da kommen wir dann auch zu dem, was kennzeichnet die denn im Besonderen. Das war jetzt so der Plan für die Woche. Also das habe ich mit euch vor. Und ich bin meistens eher optimistisch, dass es klappt. Und dann während der Woche merken wir, was ist möglich und was nicht. Ein paar Eckpunkte stehen fest. Das heißt, die einzelnen Sekten, die ich euch vorstelle, steht fest. Die Aufgaben auch. Sonst werden wir sehen, wie viel Zeit wir dafür haben. Und wenn wir merken, die Zeit reicht nicht, tja, dann haben wir immer noch Zeit, abends von 10 Uhr bis morgens um 8 Uhr zum Frühstück. Also, wenn ihr...
gerade diese Themen, ja. Man sollte sich der Wirkliche als Gläubiger oder Anfänger glauben und das Blut Jesu Christi stellen und erbitten, das Blut Jesu, denn die Finsternis schläft.
Ganz klar. Ja, ganz klar, viele dieser Sachen sind nicht nur intellektuelle Auseinandersetzungen, sondern natürlich auch geistliche Auseinandersetzungen. Das lesen wir auch in der Bibel. Vielleicht nehme ich das gleich als Anlass dafür, jetzt zu fragen, was ist denn eigentlich eine Sekte? Und das ist nämlich auf mehrere Ebenen insofern wichtig. Der Begriff Sekte oder Sondergruppe, wenn wir jetzt den neueren Begriff dabei nehmen. Sekte wurde ursprünglich zur Zeit des Neuen Testaments benutzt, um eine politische Partei zu bezeichnen. Und das war dann eigentlich ja was ganz anderes, als wir das heute tun. Übrigens bis heute spricht man auch in der Religionswissenschaft manchmal noch von hinduistischen oder buddhistischen Sekten. Und der europäische Leser, der das liest, der denkt sich, ah, das sind jetzt auch so wie Zeugen Jehovas, damit gar nicht gemeint. Damit sind verschiedene Lehrgruppen innerhalb des Buddhismus oder Hinduismus gemeint. Weil zum Beispiel der Hinduismus, der hat keine große Gruppe, wie meinetwegen der Katholizismus und dann alles, was nebenher ist, sondern im Hinduismus gibt es viele, viele kleine Gruppen und Gurus und Yogis, die alle ihre Interpretation des Buddhismus vertreten und die nennt man dann eben Sekte. Das liegt aber an der Struktur dieser Religion, die ist anders. Es gibt da eben auch nicht sowas wie einen Papst oder eine Kirche. Es gibt keine hinduistische Kirche, sondern es gibt dann einfach einzelne Tempel. Aber in den Tempeln sind dann wieder mehrere verschiedene Götter und da gibt es verschiedene Tempel. Also das ist ganz anders strukturiert. Und da spricht man mehr von Sekte als einzelne Lehrgruppierung innerhalb eines bestehenden Gesamtsystems. Und das war eben auch das, was man der Politik meinte. Also gibt es dann politische Sekten, politische Gruppen. Nun, die katholische Kirche hat eine Interpretation von Sekte. Sie leitet es von dem lateinischen secare, was so viel wie abschneiden oder trennen bedeutet. Und sie sagt, Sekte ist eine Splittergruppe, die sich abgespalten hat. Sprachlich ist diese Definition durchaus möglich. Allerdings glaube ich, dass das von der katholischen Kirche nicht aus neutralem akademischen Interesse so formuliert worden ist, sondern im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine Art Selbstrechtfertigung. Denn die katholische Kirche geht selbstverständlich davon aus, dass sie sei das Ursprüngliche und alle, die sich von ihr getrennt haben, sind dann Abspaltungen vom Ursprünglichen und deshalb Sekten. Und das ist natürlich bequem. Nicht? Jetzt kann man dann sagen, aha, wir brauchen gar keiner Gruppe mehr nachzugehen. Wir müssen uns weder mit dem Evangelischen, noch mit den Orthodoxen, noch mit sonst jemandem auseinandersetzen. Denn das sind ja Abspaltungen vom Ursprünglichen und deshalb Sekten. Und Sekten ist negativ. Denn die katholische Kirche benutzt diesen Begriff ja nicht neutral. Sonst könnte man ja sagen, okay, die haben sich abgespalten. Ja und? Heißt das, dass sie richtig oder falsch sind? Nein, in der katholischen Interpretation heißt das, Abspalten vom Ursprünglichen ist falsch. Das ist übrigens die Auffassung, die katholische Kirche bis heute offiziell vertritt. Also es gibt keine Kirche außerhalb der katholischen. Also jetzt muss man nicht mal mehr sagen, nur die anderen sind falsch. Ganz offizielle Lesart ist, es gibt keine Kirche. Sie sagt zur evangelischen Kirche, die evangelische Kirche ist keine Kirche, sondern sie ist eine religiöse Gemeinschaft. Jetzt kann man sagen, das ist ja das Gleiche. Das ist gar nicht das Gleiche. Denn die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, die einzige Kirche, die je existiert hat, ist die römisch-katholische. Und alles andere sind nur religiöse Gemeinschaften. Und dann bist du als Evangelischer auf derselben Ebene wie die Zeugen Jehovas oder sonst was, nur etwas näher bei der katholischen Kirche oder etwas weiter weg. Das ist der einzige Unterschied. Also das heißt, die katholische Definition von Sekte ist Abspaltung. Und hier ist gemeint Abspaltung von der ursprünglich katholischen.
Wir haben noch zwei Begriffe.
Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Ja, komme ich noch drauf zu sprechen. Ja. Oder der Pharisäer oder der Sadduzäer. Genau. Genau. Richtig. Da kommt er eben auf ein Problem dieser Definition zu sprechen, dass eigentlich jede religiöse Gruppierung könnte als Abspaltung bezeichnet werden. Denn wenn du einen orthodoxen Theologen fragst, also griechisch-orthodox, russisch-orthodox, der würde sagen, die katholische Kirche hat sich abgespalten. Denn die Orthodoxen nehmen für sich in Anspruch, sie sind die ursprüngliche Kirche. Dann sieht das plötzlich für die Katholiken komisch aus, nicht? Oder die Kopten sagen, sie sind die ursprüngliche. Oder die äthiopische Kirche sagt, sie ist die ursprüngliche. Die Armenier sagen, sie sind die älteste und ursprüngliche. Also das heißt, es gibt ja jetzt mehrere, die konkurrieren miteinander und dann werden jeweils die anderen als die Abspaltung, unter der der ursprüngliche ist. Und wenn wir das jetzt mal nicht nur organisatorisch fassen, sondern lehrmäßig fassen, dann würde auch Martin Luther sagen, ja, wir kommen ja zurück zum Ursprung und die katholische Kirche ist von dem Ursprung abgespalten. Also das heißt, ich muss das ja nicht nur organisatorisch lehren, sondern ich kann es ja auch lehrmäßig lesen. Dann sagt die evangelische Kirche, wir haben am Evangelium, deshalb nennen sie sich ja evangelisch, festgehalten und die katholische Kirche hat sich vom Evangelium abgespalten und getrennt, indem sie lauter Sonderlehren formuliert hat. Also wenn ich diese Abspaltung vom Ursprünglichen als Ausgangsbasis nehme, dann kann ich erstmal sehen, es ist ja gar nicht deutlich, welches nun wirklich die ursprüngliche Kirche war, organisatorisch. Erstes Problem. Zweitens, warum müsste ich diese Definition organisatorisch fassen? Ich könnte sie auch lehrmäßig fassen und dann würden wir als Evangelikale wahrscheinlich bezeichnen, wir sind am nächsten bei der Urgemeinde und die anderen sind alle abgespalten. Genau, da könnte man sagen, wird es lehrmäßiger als Ausgangspunkt genommen. Wenn wir das Ganze jetzt noch religionswissenschaftlich sehen, dann müssten wir sagen, ist das gesamte Christentum eine Sekte? Denn die Christen sind eine Abspaltung von den Juden, ursprünglich. Das sind die erste Gemeinde, das waren alles Juden. Der Unterschied bestand darin, ja, der Gott des Alten Testaments, an den glauben wir, aber wir glauben, der Messias ist schon gekommen. Und die Juden heute glauben, der Messias ist noch nicht gekommen. Das ist dann erstmal der große Unterschied. Und dann merken wir, das Ganze bringt nicht mehr sehr viel. Also wenn wir diesen Unterschied von Sekte heranziehen. Also wie gesagt, den nenne ich euch, weil der weit verbreitet ist, gerade von der katholischen Kirche stark gefördert wird, die ja, das müssen wir mal vor Augen haben, die Hälfte aller Menschen weltweit, die sich Christen nennen, sind katholisch. Die Hälfte aller. Das heißt, alle anderen, orthodoxe, evangelische, reformierte, Freikirchler, sind die andere Hälfte. Man geht davon aus, dass etwa zwischen 1,1 bis 1,2 Milliarden Menschen weltweit katholisch sind. Das heißt, damit ist die katholische Kirche die größte religiöse Organisation überhaupt. Ja, nicht nur die größte religiöse, sie ist die größte Organisation der Welt überhaupt. Es gibt keine andere Organisation, die größer ist als sie. Hier würde ich den Begriff Sekte nicht benutzen, weil der ist hier nicht hilfreich, weil er in der Öffentlichkeit nur auf Unverständnis stößen wird. Das heißt, wir werden mit keinem darüber reden können, außer mit ein paar anderen Evangelikalen, weil sagst du irgendwo in der Öffentlichkeit, katholische Kirche ist eine Sekte, dich versteht keiner weiß, was du damit sagen willst, weil Sekte normalerweise die kleinere Gruppe ist, die irgendwie seltsam skurril ist und deshalb würde ich das so nicht behaupten, was nicht heißt, dass ich meine, in der katholischen Kirche wird alles richtig gelehrt. Das würde ich dann eben nicht sagen, aber ich würde sie so nicht als Sekte bezeichnen. Und darüber ist auch das riesige Problem, dass kaum einer ganz genau sagen kann, was die katholische Kirche überhaupt lehrt. Also wenn wir jetzt Konfessionskunde hätten, müsste ich euch ausführlich erzählen, was lehrt die katholische Kirche, weil die katholische Kirche mit dieser über einer Milliarde Mitglieder, du findest vollkommen unterschiedliche Sachen. Du findest Okkultisten, du findest aber auch Leute, die könntest du umarmen und sagst, du bist mein Bruder. Du findest da alles Mögliche drin, weil die so groß ist, es gibt nicht, das ist katholisch. Also wenn ihr das meint und ihr habt genügend Geld, ich nehme euch mit nach Südamerika, Brasilien. Wir schauen die katholische Kirche an. Wir schauen die katholische Kirche in Lemgo an. Und ihr würdet denken, das kann doch gar nicht dieselbe Organisation sein. Das ist eine vollkommen andere Sache. Der Glaube drückt sich vollkommen anders aus. Die Leute leben vollkommen anders. Also das heißt, aber das ist eine andere Frage, das wäre Konfessionskunde, ne? Ja, Sektenkunde. Ich nenne euch nicht alle Definitionen von Sekte. Die zweite, die ich euch nenne, das ist eine, die ist heute sehr stark verbreitet, nicht von der katholischen Kirche, sondern die ist sehr stark verbreitet in der säkularen Öffentlichkeit.
Säkulare Öffentlichkeit heißt Politik, Bildung, Universitäten und Medien. Das heißt, da gibt es so eine gemeinsame Definition von Sekte. Und Sekte wird da insbesondere soziologisch definiert. Und zwar, also jetzt nicht als Abtrennung vom ursprünglichen, katholische Interpretation, sondern soziologisch als eine Gruppe, die gesellschaftlich schädlich ist. Deshalb, die Medien berichten meistens auch von Sekten, das sind irgendwelche skurrilen Gruppen. Die machen irgendwie ganz verrückte Sachen. Die beuten die Leute aus, die unterdrücken sie, sie schlagen ihre Kinder. Das ist tatsächlich so, ne? Das wird dann betont, schlagen ihre Kinder, das ist ein Zeichen von Sektierertum in den Medien heute. Ja, ich habe zum Beispiel eine Dokumentation gesehen, großer Sender über Zeugen Jehovas wurden eingeladen. Da wurde gesagt, ja, sie waren jetzt eben als Zeugen Jehovas und ausgestiegen, was war denn so schlimm? Ja, meine Eltern haben mich gezwungen, ich durfte nicht in die Disco gehen, ich wurde von ihnen geschlagen, ich musste immer zum Gottesdienst gehen und solche Sachen hat sie aufgezählt. Und bei allem, was diese ehemalige Zeugen Jehovas aufgezählt hat, da denke ich mir, da könnte genauso gut ein Kind von irgendeiner evangelikalen Gemeinde sein. Ja, garantiert. Und zwar warum? Weil lediglich diese soziologischen Prinzipien genannt worden sind. Soziologische haben also mehr damit zu tun, wie lebst du dein Glaubensleben und inwiefern unterscheidet sich dieses Leben vom Mainstream? Das ist das Entscheidende. Es wird nicht neutral bewertet, sondern inwiefern unterscheidet sich das, wie diese Gruppe lebt, vom Mainstream. Und umso mehr sich das unterscheidet, umso froher sind Medien und Politiker, weil umso spannender ist das auch darzustellen und sich damit auseinanderzusetzen. Weshalb dann solche Gruppen, die gesellschaftlich eher von minderer Bedeutung sind, wie die Scientologen, so viel Aufmerksamkeit genießen. Weil die Scientologen sind so eine richtige Sekte, wie man es erwartet. Mit Unterdrückung und da werden Leute zusammengeschlagen und ermordet. Und da gibt es ganz skurrile Sachen, die Leute auszubeuten und zu unterdrücken und Gehirnwäsche zu machen. Das ist für Medien und Politiker so ein richtig typisches Beispiel. Das ist Sekte. Und ich glaube, sie ist auch Sekte. Aber andere Gruppen, wie zum Beispiel Neuapostolische Kirche, wie häufig taucht die denn in den Medien auf? Wie häufig habt ihr da irgendwo mal von Politikern gehört, Neuapostolische Kirche ist eine Sekte? Dabei ist die Neuapostolische Kirche innerhalb von Deutschland viel, viel einflussreicher und wichtiger als die Scientologen. Die Scientologen sind nur spannender, weil die so richtig skurril und komisch sind. Und deshalb werden sie benannt. Ja, nur um die Größenordnung zu sehen, man rechnet damit, dass es etwa in Deutschland, jetzt nur mal, ich hätte euch wieder schätzen lassen können, aber lassen wir es mit dem Schätzen mal. Also die größte deutsche Sekte, was wir jetzt als klassische Sekte bezeichnen, ist die Neuapostolische Kirche. Sie hat in Deutschland etwa 350.000 Mitglieder. 350.000. Jemand, der sich nicht in religiösen Größenordnungen auskennt, der sollte wissen, dass die größte deutsche Freikirche, die Baptisten, gerade mal so 84.000, 85.000 haben. Das heißt, das wäre dann ungefähr ein Viertel.
Man merkt, dass da nicht im gegengrößeren Ort ist, die neue
Kirche. Genau. Aber in den Medien tauchen die so gut wie nie auf. Warum? Weil die nicht so skurril sind. Die sind nicht so verrückt von dem, was sie darstellen. Ja, bei den Zeugen Jehovas, die sind schon ein bisschen komischer, die tauchen dann häufiger mal auf. Die Zeugen Jehovas sind in Deutschland die zweitgrößte Sekte, mengenmäßig gesehen, auch sehr einflussreich. Jeder hat mit ihnen mal zu tun. Die haben etwa 160.000 Mitglieder. Das heißt noch doppelt so viel wie die größte deutsche Freikirche. Nur um mal die Größenordnung zu haben. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Mitgliedern der katholischen oder evangelischen Kirche, die sind noch viel mehr. Die evangelische und katholische Kirche etwa im Moment bei 26 Millionen. Nun, der große Unterschied besteht aber darin, die sind ja alle drin geboren und die meisten Mitglieder der katholischen und evangelischen Kirche sind nicht engagiert darin. Das heißt, wenn man jetzt vergleichen würde mit der Zahl der Gottesdienstbesucher, dann wäre das natürlich ganz niedrig, weil in der evangelischen und katholischen Kirche geht das immer in der Größenordnung von 4, 5, 6% der Gottesdienstbesucher von Mitgliedern. Aber von den Mitgliederzahl, also sektierische Gruppe, die größte, die Neuapostolische Kirche, die zweitgrößte, sind dann die Zeugen Jehovas, Scientologen, nach unterschiedlichen Schätzungen vielleicht 10.000, vielleicht 15.000. Das ist natürlich auch viel. Und die sind auch keine netten Leute und die haben auch versucht, Einfluss zu nehmen. Also das will ich gar nicht runterreden, aber rein mengenmäßig haben sie deutlich weniger Einfluss als viele, viele andere Gruppierungen in Deutschland. Nun, wenn man jetzt gerade ein Buch gelesen hat über die Scientologen, dann hat man häufig den Eindruck, da wird man so eine Art Fachidiot. Das heißt, ganz schnell, man sieht dann so viele, wo die überall sind. Dann, wenn ein guter Autor, der sagt ja, da sind sie, da sind sie, da sind sie, da hast du die drin, die sind überall. Aber da muss man aufpassen, wie der runterkommt. Dann liest mal danach ein Buch über die Muslime und dann denkst du, oh, die Muslime sind überall. Danach liest du ein Buch über die Katholiken und dann merkst du, die Katholiken sind überall.
Und wenn du dann 10 verschiedene Bücher gelesen hast, dann bist du wieder auf Normalmaß. Dann merkst du, ah, die sind schon irgendwo, die haben Einfluss, aber die Welt ist nicht nur Scientology. Das ist eben ganz schnell, wenn einer sich auf eine Gruppe stürzt und konzentriert und sich reinarbeitet, dann wird er sehr schnell dazu, dass er nur diese Gruppe sieht, aber nicht den Gesamtzusammenhang. Übrigens gibt es genau dasselbe auch für uns als evangelikale Christen, im Positiven. Mancher, der sich nur in evangelikalen Kreisen aufhält, hat mit der Zeit den Eindruck, die ganze Welt ist evangelikal, weil du nur die siehst. Aber wenn du in der Realität siehst, in der Realität in Deutschland sind die Evangelikale eine kleine Gruppe, relativ gesellschaftlich unbedeutend. Ich finde es dann immer wieder faszinierend, manchmal richtig süß, da gibt es dann einige Journalisten, die schüren die Angst vor den evangelikalen Fundamentalisten. Da war neulich ein Artikel auch in der Zeit, da wurde gesagt, ja, die unterwandern die ganze Politik und überall bekommen sie Einfluss, was die alles machen für Organisationen. Da denke ich manchmal, also einige unserer Gegner sehen uns als Evangelikale als viel, viel mächtiger und einflussreicher, als wir eigentlich sind. Jetzt geht doch mal die verschiedenen Gemeinden, da denkst du mir, hey, also überleben wir überhaupt noch und da die Leute kommen nicht mehr, sie richten sich nicht danach und glauben tun sie auch nur halb. Aber manche Gegner, die sehen dann, dass das ist wahnsinnig gefährlich, nicht? Also die werden hier alles da unterwandern. Würde ich ja sogar sagen, schön wär's, nicht? Schön wäre, wir hätten diesen Einfluss, den manche Journalisten uns zuschreiben, aber der ist ja leider gar nicht da. Also wir können dafür beten, aber er ist noch nicht da, nicht? Ja, und so kann es genauso passieren mit jemandem, der sich nur auf Scientology stützt, der hat dann hinterher den Eindruck, Scientology ist überall, aber passt auf, um wieder realistisch zu werden, seht davon, das ist nicht alles, das ist nur eine Gruppierung von etwas über 1000 verschiedenen sektierischen Gruppierungen, die alle versuchen, um den Einfluss zu ringen. Gut.
Hast du die Reihenfolge Deutschland bezogen?
Deutschland. Das ist jetzt speziell auf Deutschland. Ich gehe mal von der Situation aus, die wir Sie hier haben. Die ist in jedem Land etwas unterschiedlich. Und bei den Neuapostolischen, das ist dann die Sondersituation in Deutschland, denn das ist die erfolgreichste deutsche Sekte. Also wenn wir jetzt stolz sein können im Sektenbereich, nicht, dann können wir auf die Neuapostolischen stolz sein. Also das war jetzt ein Witz. Also ich hoffe, ihr seid nicht nur stolz auf sie, aber tatsächlich, die meisten Sekten kommen ja so aus Amerika, nicht? Zeuge Jehovas, Mormonen, was weiß ich, aber hier hast du eine richtig deutsche Sekte und sogar noch eine weltweit expandierende. Aber ich merke schon, die Begeisterung springt nicht über. Also, aber muss auch nicht. Also, was ich vor der Pause noch mal tun will, um euch dann genügend Stoff zum Essen zu geben, zum Lesen, ich will euch hier mal vorlesen, was von offiziellen staatlichen Stellen herausgegeben wird. Es gibt noch ein Handbuch dazu, so ein DIN A4-Heft, das ist dann für Lehrer. Das hier ist das, was für Schüler weitergegeben worden ist. Ganz Ähnliches ist rausgegeben worden also das hier ist von Schleswig-Holstein, ähnliches auch herausgegeben von Sachsen, da habe ich das getroffen, es war noch ein Bundesland, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es war. 3 Bundesländer haben sich koordiniert, haben ähnliche Faltblätter herausgegeben, die sind schon mehrfach überarbeitet worden, aber das Grundprinzip wird hiervon deutlich, nämlich das Grundprinzip, wie man Sekte soziologisch definiert. Hier sind insgesamt 17 Punkte, die da erwähnt werden, und am Ende dieser ganzen Punkte steht...
Schon bei einem Jahr Vorsicht.
Also das hier bekommt jetzt ein Schüler in die Hand oder jemand auf der Straße, um vor Sekten aufgeklärt zu werden. Und jetzt hört mal gut zu, wie der Sekte soziologisch politisch, also das ist jetzt keine irgendwelche komische Gruppe, das ist offiziell politisch vom Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein herausgegeben. Ne? Und wie gesagt, es kommt auch nicht auf dieses Blatt drauf an. Ihr findet das eben in Sachsen und in anderen Ländern ähnlich. Das wird auch einmal überarbeitet, kurz verändert. Es geht mir nicht um jede Einzelheit. Es geht mir um das Prinzip, wie man Sekte definiert darin. Und da lese ich euch das mal vor. Und ich möchte gerne, dass ihr mir hinterher 2 Sachen beantwortet. Erste Sache, die mir beantwortet ist, wie viele Punkte treffen auf deine Gemeinde zu? Ja. Ja, das wollen wir erstmal sehen. Und zweiter, dass ihr mir dann sagt, was für ein Bild von guter Religiosität verbirgt sich dahinter. Also hier wird ja ein Bild von schlechter Religiosität dargestellt. Und da kann man sehen, das wird kritisiert. Schlechte Religiosität ist das Sektiererische. Deshalb bei einem Jahr Vorsicht. Dahinter verbirgt sich ja dann irgendwie ein Bild, so sollte Religiosität aussehen, wenn sie nicht sektiererisch ist. Und das sollt ihr mir hinterher auch beschreiben. Ja? Also Aufgabenstellung klar, ihr hört zu und ihr sagt mir hinterher, wie viele Punkte auf eure Gemeinde zutreffen und was ist die gute Religiosität. Also danach könnt ihr dann sehen, wie müsst ihr eure Gemeinde umbauen, damit sie diesem Kriterienkatalog entspricht. Erstens, also ich finde allein diese hier, diese Grafiken, das schon schön, nicht? Also die sind richtig, bitte? Nein, habe ich leider nicht. Ich kann sie dahinter noch auslegen, aber also, erstens, bei der Gruppe findest du exakt das, was du bisher vergeblich gesucht hast. Sie weiß erstaunlich genau, was dir fehlt. Ist das bei eurer Gemeinde so? Kommt neuer dazu?
Klar.
Er findet, was er gebraucht hat? Wirklich?
Ja.
Denk daran, schon bei einem Jahr. Also, nächster Punkt, Punkt 2. Zum Beispiel, ja genau. Und wenn er sagt nein, oder erklärst du hinterher, ja, Problem. Ja. Also zweites, schon der erste Kontakt eröffnet dir eine völlig neue Sicht der Dinge. Also denk Evangelisation, du lädst jemanden ein und könnte es passieren, dass der eine vollkommen neue Sicht der Dinge bekommt. Achso, ihr sagt ja immer bei der FEG nicht. Also okay, dann. Okay. Drittens, das Weltbild der Gruppe ist verblüffend einfach und erklärt jedes Problem. Das ist also eine kleine Grafik, da steht dann so eine Liste gut und böse. Da wird definiert, das ist gut, das ist böse. Also das Weltbild der Gruppe ist einfach, erklärt fast jedes Problem, zum Beispiel gut und böse. Das ist gut, das ist böse. Viertens, es ist schwer, sich ein genaues Bild von der Gruppe zu machen. Du sollst nicht nachdenken und prüfen, deine neuen Freunde sagen, das kann man nicht erklären, das musst du erleben. Komm doch gleich mit in unser Zentrum. Punkt 5, die Gruppe hat einen Meister, ein Medium, ein Führer oder Guru, der allein im Besitz der ganzen Wahrheit ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Oh, also ein Führer, der alleine Besitz der ganzen Wahrheit ist.
Aber da ist wahrscheinlich ein menschlicher Führer.
Nein, wird bewusst nicht erwähnt. Nein. Dann sechstens, das finde ich wieder so eine ganz schöne Grafik, die Lehre der Gruppe gilt als einzig ewig wahres Wissen. Der etablierte Wissenschaft, das rationale Denken, der Verstand werden als Verkopfung, als negativ, satanisch oder unerleuchtet abgelehnt. Und da ist dann hier so eine schöne Grafik, da ist einer, der lächelt und dann klappt sein Kopf auf und das Hirn geht raus und sagt, und tschüss. So. Ja, ich meine, das ist wirklich schön gemacht, das ist schön gemacht. So. Und so. Wobei ich sagen muss, ich kenne ein paar Gemeinden, da läuft das genauso. Da läuft das genauso, stellst du irgendeine Frage und sagst, das ist eine Anfechtung des Teufels. Da darfst du nicht drüber nachdenken. Oder das, was hier mit drin steht, ist, glaubst du an die Evolutionstheorie? Ach, du glaubst nicht daran, da steht, die etablierte Wissenschaft wird als falsch angesehen.
Steht das da mit Evolution?
Nein, aber das ist jetzt meine Anwendung. Hier steht, die etablierte Wissenschaft wird als falsch angesehen in der Gruppe. Und jetzt sage ich ja mal, wenn ihr sagt, das trifft auf uns nicht zu, dann sage ich ja, wie sieht es denn aus bei der Evolutionstheorie? Das ist die etablierte Wissenschaft. Dann, wir sind aber erst bei siebtens. Siebtens, Kritik durch Außenstehende wird als Beweis betrachtet, dass die Gruppe recht hat. Kritik durch Außenstehende wird als Beweis betrachtet, dass die Gruppe recht hat. Also wirst du angegriffen von außen als Bestätigung. Jetzt kommt wieder so eine schöne Grafik. Die Welt treibt auf eine Katastrophe zu und nur die Gruppe weiß, wie man die Welt retten kann. Und da ist dann hier so eine Art Superman mit langem grauen Bart, nicht, der dann so über der Welt fliegt, so richtig schön gemacht. Und hier müsst ihr euch immer vorstellen, treibt die Welt auf eine Katastrophe zu? Wisst ihr als Christen, wie die Welt gerettet werden kann? Tja, Problem. Neuntens, deine Gruppe ist die Elite und die übrige Menschheit ist krank und verloren, solange sie nicht mitmacht bzw. sich retten lässt. Ja. Zehntens, du sollst sofort Mitglied werden. Ja, das war so fast der einzige Punkt, wo ich gedacht habe, unsere Gemeinde, nee, das machen wir nicht bei uns in der Gemeinde. Aber manche machen das in Evangelisation auch. Ne? Ich gehe hier nicht raus, du hast die letzte Möglichkeit und wenn du es jetzt nicht tust, dann... Ja, das ist genau das, was die hier sagen. Dann als nächstes, wieder so ein schönes Bild, elftens, die Gruppe grenzt sich von der übrigen Welt ab, etwa durch Kleidung, Ernährungsvorschriften, eigene Sprache, strenge Reglementierung zwischenmenschlicher Beziehungen. Also habe ich schon gedacht, nicht? Freundschaftsregeln an der Bibelschule Brake. Ja, Regelung, und eigene Sprache. Gibt's die? Ja, ne? Tja, zwölftens, die Gruppe will, dass du alte Beziehungen abbrichst, weil sie deine Entwicklung behindern. Je nachdem, manche Gemeinden machen das, manchmal auch zu Recht. Stell dir vor, du hast da jemanden, der kommt aus der Disco-Szene, bekehrt sich. Was würdest du dem empfehlen? Geh weiter zu deinen Freunden, fahr ja am Wochenende weiter. Bitte? Würdest du sagen?
Nein.
Nicht? Ja, also ich weiß ja nicht, wie ihr das in der Gemeinde macht. Bei uns in der Gemeinde sagen wir, lass das, es gibt sinnvollere Sachen, du kannst dein Leben anders verbringen oder so. Also je nachdem, wo er ist. Nicht? Aber hier wird ja gemeint, einer, der vollkommen gottlos lebt, und jetzt hört er das und hat gesagt, mach deine alten Beziehungen weg. Dann, hier auch eine schöne Sache ist dann wieder, dein Sexualverhalten wird dir exakt vorgeschrieben. Etwa durch Partnerwahl, durch Leitung, durch Gruppensex oder auch totale Enthaltsamkeit. Ja gut, manche Sachen haben wir wahrscheinlich weniger Probleme bei uns in der Gemeinde, aber mit Vorschreiben der Sexualität, ja, allein wenn du sagst, Homosexualität ist falsch. Oder wenn du sagst, kein Sex vor der Ehe. Sexualität vorschreiben, darfst du nicht. Dann als 14. Die Gruppe füllt deine gesamte Zeit mit Aufgaben. Verkauf von Büchern, Zeitungen, Werben, neuer Mitglieder, Besuch von Kursen und so weiter. Das wäre typisch beim Zeugen Jehovas. Aber jetzt kann ich für eure Gemeinde sagen. Wie viele Veranstaltungen habt ihr während der Woche? Na gut, es gibt manche von euren Gemeinden sind schon lasch geworden. Die haben nur ein oder zwei Veranstaltungen. Ne? Aber wie ist das hier mal mit einer ordentlichen Spätaussiedlergemeinde? Da hast du selbst am Wochenende noch drei Gottesdienste. Ne? Und während der Woche, da hast du die Chorstunde und die Chorübstunde und die Jugendchorstunde und die Jugendstunde und die Mitarbeiterstunde und die Bibelstunde, die Gebetsstunde. Bitte? Und die Kinderstunde. Sogar? Nein. Das gibt's doch wohl nicht. Ja. Ja. Genau. Hier steht, ne, wer die Zeit verbringt mit Besuch von Kursen. Ja. Ja, ja. Die Freizeit. Mhm. 15. Wieder so eine ganz schöne Grafik. Es fällt schwer, allein zu sein. Jemand aus der Gruppe ist immer bei dir. Und dann ist hier so einer, der sitzt da auf dem Klo und neben ihm steht dann einer, ne, und hält dann noch Wache. Das ist natürlich alles, um das lustig zu machen. Aber das heißt, es wird immer gesagt, hab Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, mit anderen, die aus der Gemeinde dabei sind. Macht ihr das? Ja. Ist das schlecht? Gut, also weiter. Wir sind die letzten beiden Punkte. Wenn du zweifelst, wenn sich der versprochene Erfolg nicht einstellt, bist du selbst schuld, weil du angeblich dich nicht genug eingesetzt hast oder weil du nicht stark genug glaubst. Ja, das trifft einige unserer charismatischen Geschwister besonders stark, nicht? Dann mit Krankheiten und so etwas. Und das Letzte, die Gruppe verlangt strikte Befolgung ihrer Regeln und Disziplinen als einzigen Weg zur Rettung. Es gibt nur eine Rettung, und das ist jetzt das und das und das musst du tun. Und am Ende, denk daran, schon bei einem Jahr Vorsicht. Das heißt, wenn eines dieser Kriterien auf eine Gruppe zutrifft, dann sollte man aufpassen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, du begibst dich in eine Sekte. Und wie gesagt, ich sage euch nochmal, herausgehen von einer staatlichen Stelle. Das ist also jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, von Atheistenvereinigung oder sowas rausgegeben. Das könnte man jetzt darüber debattieren, nicht? Und ja, ich meine, deshalb lese ich euch das ja vor. Ich lese euch das ja vor, denn jetzt wäre meine Frage, wie viele Punkte treffen auf deine Gemeinde zu? Mehr als eine. Ja. Einigen wir uns mal darauf, mehr als eine. Also wenn ich unsere Gemeinde anschaue, die da vielleicht besonders schlimm ist, nicht, dann würde ich sagen, wahrscheinlich zwei Drittel der Sachen, die da drin sind. Und manche, die wollen wir ja auch direkt so. Die wollen wir gar nicht verstecken. Wir wollen, dass Leute neue Sicht der Dinge bekommen. Wir wollen, dass sie zuordnen, was richtig und was falsch ist. Wir wollen, dass sie gerettet werden. Wir glauben daran, dass es eine Katastrophe gibt, auf die die Welt zusteuert und so weiter. Also das heißt, das ist ja unsere Überzeugung. Und dann merkt ihr, hier wird etwas als Sekte vorgestellt, was ich sage, das sind soziologische Kriterien. Also das heißt, äußere Formen, wie eine Gruppe auftritt. Inhaltlich wird ja nichts gesagt, was sie vertreten. Es werden äußere formale Aspekte genannt, die eine Gruppe zur Sekte machen. Jetzt war meine zweite Frage, ich hoffe, ihr habt noch dran denken können, daran, was ist denn nach diesen Kriterien die positive Religion? Also die, die gut ist, das heißt die, die das alles nicht erfüllt. Also wie sollte Gemeinde nach diesen Prinzipien aussehen? Ja, ne, könnte man sagen. Es gibt keine ethischen Maßstäbe, jeder macht, was er will. Du gehst nicht hin, du verbringst wenig Zeit damit. Du hast keine Wahrheit da, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das sind eigentlich so Grundprinzipien. Und da merken wir, ja genau, da merken wir, was eigentlich dahinter steht, ist der Säkularismus. Alles, was den Säkularismus und den Pluralismus in Frage stellt, wird hier kurzerhand zur Sekte erklärt. Und der Pluralismus sagt, alles ist wahr. Jeder in der Gesellschaft hat seine Wahrheit. Und wenn du diese Grundüberzeugung in Frage stellst, dann bist du ein Sektierer. Und da wird auch ganz deutlich, diese Diskussion wird nicht auf neutraler Ebene geführt. Ihr dürft nicht die Illusion haben, ohne dass ich will keine Verschwörungstheorie machen, aber ihr dürft keine Illusion haben, dass die entscheidenden staatlichen Stellen, dass die da evangelikal denken. Die denken, dass das Weltbild, was sie mitgeprägt haben, was heute herrschend ist, das ist der Normalfall. Und was zu krass von dem Normalfall abweicht, gilt als gesellschaftsschädigend oder hier eben als sektiererisch. Genau, oder ein anderer Begriff wäre dann das Fundamentalistische. Ja. Und deshalb würde ich teile diese Definition nicht. Müssen wir auch nicht. Die Katholiken teilen sie auch nicht. Die sagen eben ja Abtrennung. Ich teile sie auch nicht. Sie fragen, was für eine teile ich denn? Ich teile die Auffassung, dass Sekte ist das, was die Bibel, und da kommen wir zu dem, was vorhin gesagt wird, die katholische Kirche hat das früher Häresie bezeichnet. Das, was wir in der Bibel finden, ist der Begriff Irrlehre. Das ist ja ein biblischer Begriff. Da wird ja ganz häufig von Irrlehre geredet. Und ich glaube, da haben wir den entscheidenden Punkt. Das Falsche kann man nicht immer oder in den seltensten Fällen am äußeren Erscheinungsbild erkennen. Sondern man kann es mehr erkennen, was dahinter steht, was gelehrt und weitergegeben wird. Ist es die Wahrheit, von der Jesus spricht? Oder weicht es in grundlegenden Fragen von dieser Wahrheit ab? Ich betone hier grundlegend. Denn der Unterschied zwischen den Konfessionen, zwischen Mennoniten und Methodisten und Baptisten und freien Evangelischen und Reformierten und so weiter, die besteht ja häufig in Details. Taufst du einen einmal oder dreimal oder im Namen des Vaters oder dem Vater des Sohnes und des Heiligen Geistes, da sind ja eifrig Christen, können sich streiten. Also Christen sind ja, also seitdem ich etwas mehr mit Juden zu tun habe, ich habe jetzt auch eine Reiseleitung in Israel gemacht, merke ich, Juden streiten sich untereinander noch mehr. Da gibt es dann eben, und die Juden haben ja auch viel Ironie über sich selbst. Und eine davon ist, hast du zwei Juden, dann entstehen drei Synagogen. Also, weil tatsächlich, Juden zerstreiten sich alle untereinander. Du hast kaum welche, die einer Meinung sind. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir als Christen sind nicht weit davon entfernt. Also, es gibt so viel Auseinandersetzung, viel so Überflüssige. Und also, ich meine, falls ihr noch einen Streit in der Gemeinde braucht, keinen habt, ich kann euch noch ein paar Punkte nennen, über die ihr dann diskutieren könnt. Also, ich erinnere mich mal an eine Gemeinde gewesen zu sein, die haben sich gespalten an der Frage, ob du zum Abendmahl Saft oder Wein nimmst. Und ich meine, das ist auch eine wichtige Frage. Ich will ja gar nicht sagen, die ist unwichtig. Man kann darüber tatsächlich sprechen. Ich habe auch meine Meinung. Also meine Meinung, obwohl in meiner Gemeinde sie nicht alle teilen. Ich habe nicht meine Gemeinde, das ist ja unsere Gemeinde. Meine Meinung wäre eher an dem Wein. Also jetzt habe ich vielleicht ein paar Anhänger von euch, weil manche sagen, nein, nicht bei uns. Aber ich mache deshalb keine eigene Gemeinde auf. Ich sage auch nicht, du bist Irrlehrer, weil du jetzt Saft zum Abendmahl trägst oder so. Ich meine, es gibt gute theologische Gründe, die für Wein sprechen. Aber das ist nicht das, was einen zur Sekte macht. Sondern Sekte ist da, wo bei grundlegenden, ich könnte jetzt noch den mehr definieren, heilsrelevanten Lehren, Abweichungen von der Bibel wahrgenommen werden. Weil alle christlichen Gruppierungen stützen sich auf die Bibel, alle. Also auch wenn du sagst, die Katholiken tun es nicht, sie sagen aber, schau, im Erwachsenenkatechismus fragt den Papst, der Papst sagt, die Grundlage der christlichen Lehre ist die Bibel. Und das sagen die Evangelischen und die Katholischen und die Orthodoxen und die Freikirchen, alle. Jetzt natürlich die Frage. Bitte? Das sollten wir Anfänger dann durchführen. Ja, das tun wir ja mit der Zeit. Ich glaube auch, dass die grundlegenden biblischen Wahrheiten, die kann jeder Anfänger relativ schnell verstehen. Ich sage ja, entscheidend ist, gibt es ein Abweichen, also ein grobes Abweichen von den grundlegenden Lehren der Bibel. Und da können wir jetzt ganz schnell mal zusammenfassen. Was sind die grundlegenden oder heilsrelevanten Aussagen der Bibel? Was sind die? Da würde ich sogar noch mal sagen, würde ich jetzt nicht als die grundlegende ansehen. Nein, das würde ich sagen, ist das ein Details, über die ich auch gerne rede, streite, auch meine Meinung habe, aber sind nicht grundlegend. Grundlegend würde ich zum Beispiel sagen, es gibt einen Gott. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Und dieser Gott ist ein einziger. Also nicht viele Götter. Dieser Gott ist Schöpfer der Erde. Im apostolischen Glaubensbekenntnis hat man ja bewusst auf die Kernsätze sich konzentriert. Dieser Gott ist der Vater Jesu Christi. Jesus ist Gott. Der Mensch ist von Gott abgefallen und schuldig. Es gibt nur Vergebung der Sünde durch den Opfertod Jesu Christi. Gott teilt sich in der Bibel dem Menschen mit. Und deshalb haben wir, glaube ich, schon fast alle grundlegenden Sätze, heilsrelevanten. Und jetzt gibt es natürlich viele andere Sachen, die noch wichtig sind für als Christ. Aber das sind dann sekundäre. Ich sage, das misst sich nicht, ob du Christ bist oder nicht. Du bist jetzt vielleicht ein Christ, der keine Gemeinde besucht. Ist das möglich? Ich sage, ja, ist möglich, aber ist falsch. Es gibt auch Christen, die, was weiß ich, jetzt glauben, dass du, wie soll ich jetzt für eine verrückte Sache sagen, wenn mir fällt jetzt nur welche ein, die es Realität gibt. Ja, meinetwegen, genau, die sagen, du musst noch eine Glaubenstaufe haben. Und da würde ich sagen, solange das jemand vertritt und sagt, das ist ein weiterer Wachstumsschritt im Glauben, ich sage, okay. Wenn jetzt jemand sagt, du wirst nur gerettet mit Glaubenstaufe, dann ist es sektiererisch. Dann ist es sektierisch, weil jetzt das Heil betrifft. Aber die meisten Pfingstler, die ich kenne, die sagen nur, es ist zusätzlicher Glaubenstaufe. Die einen sagen, einen sind gerettet und die anderen haben aber noch einen Heiligen Geist. Das ist eine falsche Lehre, aber es ist keine heilsrelevante. Wenn einer privat für sich den Sabbat hält, ich sage, kannst du tun, halte ich zwar für falsch. Wenn aber jemand sagt, wenn du nicht den Sabbat hältst, gehst du verloren, dann ist es eine sektiererische Lehre. Also da gibt es auch eine gewisse Spannbreite. Also das heißt, ich würde sagen, es gibt die heilsrelevanten Lehren. Und jetzt können wir mal sehen, ich behaupte, alle christlichen Kirchen vertreten diese heilsrelevanten Lehren. Das haben wir ja vorhin mit auch der katholischen Kirche. Ja, ich kann euch aus dem Katechismus der katholischen Kirche all diese Punkte nennen. Das glauben alle Katholiken und alle Katholiken bekennen das im apostolischen Glaubensbekenntnis. Genau das. Die Katholiken haben dann nur das Problem, dass sie einige zusätzliche Lehren haben, die dann vieles verwässern und verschieben. Und manche Katholiken glauben nicht mal, was die Kirche sagt. Die glauben viel mehr, nämlich auch viel Unsinn. Zum Beispiel die katholische Kirche sagt, wenn ihr es noch nicht wisst, man darf Heilige nicht anbeten. Sagt die katholische Kirche ganz offiziell. Es sagen, sind einige von euch erstaunt. Was? Das tun doch viele Katholiken. Ja, tun die auch, aber sie dürfen es eigentlich nicht. Ja, warum? Weil die Kirche sagt, du darfst sie verehren. Anbeten nicht, weil anbeten darfst du nur Gott. Verehren darfst du sie. Nur erklär das mal einem normalen Gemeindeglied, was ist da der Unterschied? Deshalb die normalen Gemeindeglieder, die beten auch an, aber dürfen sie eigentlich nicht. Also ich will jetzt auch nicht die katholische Kirche verteidigen. Ich will nur sagen, das, was wir messen können, ist, sind die grundsätzlichen, prinzipiellen Lehren der christlichen Kirche berücksichtigt oder nicht. Das heißt, wir können auch immer nur von Sekte sprechen, von einer Gruppe, die christlich sein will. Wir können nicht sagen, die Muslime sind eine Sekte. Die Muslime sind eine andere Religion, die wollen gar nicht Christen sein, die wollen auch gar nicht glauben, was in der Bibel steht. Oder die Buddhisten. Das heißt, die Buddhisten sind eine andere Religion. Und jetzt gibt es buddhistische Sekten, nämlich die sagen, sie sind Buddhisten und teilen bestimmte buddhistische Grundüberzeugungen nicht. Und es gibt christliche Sekten, die sind Sekten, weil sie sagen, sie wollen Christen sein, teilen aber nicht die Grundüberzeugungen christlichen Glaubens. Und das heißt, daran müssen wir sie überprüfen. Und nicht in erster Linie, wie sie nach außen auftreten. Jetzt hast du meinetwegen einen, der ist gläubig und ermordet seinen Nachbarn. Ist er jetzt Christ oder nicht?
Mittagessen.
Bitte?
Mittagessen.
Mittagessen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ihr seid ja so fleischlich gesinnt, ja. Also gut, ich lasse mich überzeugen. Also, ja, ist in Ordnung, es war ja nicht ganz ernst gemeint. Okay. Nein, ist in Ordnung, ist vollkommen gerechtfertigt, also danke für den Hinweis. Wir machen hier jetzt Schluss. Wer will, euch sehe ich heute Nachmittag wieder um 3:30 in der Bibliothek über Ausarbeitung, Kurzreferat über eine Sekte. Und dann heute Abend gibt es die Missionsstunde und morgen sehen wir uns wieder zum Unterricht. Und spätestens morgen werde ich euch dann sagen, an welchem Abend wir unsere Exkursion zu den Zeugen Jehovas haben, wer mitgehen will. Sonst an den anderen Abenden habe ich ja geplant, dass wir dann so weiter Unterricht machen, für die, die das wollen. Also jeweils nur 2 Stunden, nicht viel, aber 2, dass wir jeweils so eine Gruppe noch etwas intensiver besprechen können. Sonst wird das zu eng, sonst kann ich euch zu wenig hier Gruppen vorstellen. Bitte?
Zu Ihrer Frage, es ist kein
Christ. Wer? Ach so, aber da würde ich sagen, nein, das ist nicht so. Sondern ich würde sagen, der ist ein Christ, wenn er bekehrt ist und das glaubt. Weil nicht die Tat macht einen Menschen zum Christen, sondern der Glaube, sagt die Bibel deutlich. Ne? Und deshalb, wir haben hier im Alten Testament manchmal so einen wie David. Der wird als Vorbild des Glaubens genannt, obwohl er ein mehrfacher Mörder ist. Ne? Also das heißt, hier müssen wir sagen, das ist falsch, das ist Sünde, ganz eindeutig. Aber Sünde, nicht der, der sündlos ist, ist Christ. Sondern es gibt den Christen, der Sünde tut, und es gibt den Nichtchristen, der Sünde tut. Die Sünde ist falsch. Aber es ist nicht das Entscheidende, was den Menschen zum Christen macht.